So, starten wir los mit der zweiten Session. Session Timer starten. Softwareprojekte im Griff mit Team Foundation Server 2013. Ja, so können Sie mich übrigens erreichen, entweder über codefest.at. Ideal ist es immer, Anfragen über codefest.at zu stellen, und zwar aus dem einfachen Grund: auf codefest.at hängen mehr Leute als nur ich. Ja. Meine Ressourcen sind auch ziemlich beschränkt und werden immer beschränkter, ja, wenn ich mir anschaue, was wir alles machen müssen nebenbei. Ja. Wenn Sie mir Anfrage schicken, versuche ich mir natürlich das entsprechend weiterzuleiten oder selbst zu beantworten. Wenn Sie auf Codefest die Anfrage hinposten, sehen Sie mehrere Leute und haben Sie eine höhere Chance, dass Sie das gleich an die richtige Person sozusagen weiterkriegen. Wenn wir uns Application Lifecycle Management ganz kurz mal anschauen, Application Lifecycle Management deckt alles Mögliche ab. Ja. Das ist nicht nur. Der Team Foundation Server ist das Tool dazu, aber damit mache ich eigentlich Application Lifecycle Management. Das ist eigentlich alles, was ich für ein Softwareprojekt brauche. Von den Anforderungen her weggehend, was brauche ich überhaupt, was habe ich für Business-Anforderungen, welches Business-Problem will ich eigentlich lösen? Weil normalerweise schreibe ich ja nicht Software, weil es lustig ist, sondern weil ich irgendein ein Geschäftsprozess oder sonst irgendwas in Software sozusagen mit Software unterstützen will. Das heißt, von den Anforderungen bis über hin zum Qualitätsmanagement, automatischen Build, Team-Support, bis zum Deployment-Release-Management, auch eine ganz wichtige Komponente. Wie stelle ich sicher, dass die Sachen dann auch sozusagen in Produktion released werden können, das relativ zeitnah, bis hin zu Dingen wie Application Insights, die wir gleich sehen werden, und Monitoring im Echtbetrieb sozusagen. Das sind alles Teile, die unter Application Lifecycle Management fallen. Das ist ja auch kein, es beginnt da und hört da auf, sondern das ist ja meistens ein Zyklus, weil es kommen neue Funktionalitäten dazu. Es ändert sich ja gegebenenfalls, was heißt gegebenenfalls, es ändert sich eigentlich immer irgendwas und damit kommt immer irgendwas dazu. Seit letztem Jahr, also mit Visual Studio 2013 Launch, ist eine neue Komponente dazugekommen, nennt sich Visual Studio Online. Und Visual Studio Online kannten die meisten vorher als Team Foundation Service, das ist sozusagen das Cloud-Offering zu Team Foundation Server, also so wie Team Foundation Server, nur halt angeboten über die Cloud. Und das haben wir umbenannt, das ist das eine. Und zweites ist, es kommt ein ganzes Set an Features dazu, wie zum Beispiel Application Insights. Und Application Insights werden wir dann später noch hören, ganz kurz umrissen, ist eine Möglichkeit, wie Sie die Performance Ihrer Web-Applikationen beispielsweise testen können, wie Sie prüfen können, ob Ihre Webseiten noch online sind, Analysen machen können darüber, wie die Sachen im Hintergrund funktionieren, ob irgendwelche Events auftreten, die schädlich sind, wenn Sie so wollen, ja. Das können Sie sowohl mit On-Premise-Diensten machen, die sozusagen auf Ihren eigenen Servern laufen, als mit Cloud-Diensten. Application Insights selber ist immer ein Cloud-Service, ja. Das heißt, selbst wenn Ihre Maschinen im eigenen Rechenzentrum überwachen, ja, werden die Daten in der Cloud, in Application Insights aggregiert und dann in Dashboards dargestellt. Zusätzlich gibt es in Application Insights die Möglichkeit, und das ist ja auch irgendwo ein bisschen der Name, Sie kriegen zusätzliche Metainformationen, wie die Anwender ihre Software nutzen. Ja. Das heißt, wenn Sie eine Phone-Application haben, ist es, und die User verwenden das jetzt, wäre es ja schön zu wissen, was ist das Feature, was am meisten verwendet wird in dieser Phone-Application? Oder was ist in der Desktop-Application? Was ist das Feature, das am meisten dort verwendet wird? Wohin sollte ich als Softwareunternehmen, Softwarehersteller oder als Implementierer für eine Anforderung der Fachabteilung, wohin sollte ich mich fokussieren? Ja? Und dazu kann ich telemetrische Informationen einbauen, und da hilft mir auch Application Insights. Das heißt, ich baue telemetrische Informationen sehr einfach ein und kann damit messen, was die Leute sozusagen an Funktionalität in meiner Applikation verwenden, kriege das zusammen aggregiert, also anonymes User natürlich, da kann man keine User-Daten übermittelt, ja, aber ich bekomme ein Bild, welche Features zum Beispiel am meisten verwendet werden. Application Insights. Kurz zur Agenda, wir werden kurz über den Team Foundation Server drüber schauen, also kurz drüber schauen, schnell eigentlich. Wir fangen an bei Planning Your Project. Ja, wo fängt man überhaupt an, wenn man den Team Foundation Server mal hat oder noch nicht hat? Ja. Wenn man ihn noch nicht hat, könnte man zum Beispiel überlegen, auf Visual Studio Online zu gehen und das zu verwenden. Auch ein Visual Studio Online Account ist in Ihrer MSDN Subscription enthalten. Ja. Also noch ein Grund, die MSDN Subscription zu aktivieren oder herzuholen. Das Zweite, was wir uns anschauen werden, ist aus der Visual Studio Sicht, aus der Developer Sicht, was sind so Productivity Features vom Team Foundation Server 2013 da drinnen. Dann werden wir ganz kurz anschauen, wie man automatisierten Build aufsetzt, wie man Feedback von den Stakeholdern bekommt und wie man die Application testen kann. Planning your project. Wenn man ein Projekt anfängt, muss man wissen, dass ein Projekt im Team Foundation Server kein Visual Studio Projekt ist, sondern ein Business Projekt ist. Ja. Ein Business Projekt kann mehrere Visual Studio Projekte umfassen. Meistens hat man einen Entwicklungsprozess dahinter, wie in jeder Entwicklungsabteilung. Und da gibt es zwei Entwicklungsprozesse. Die einen, die am Papier stehen oder in einer PDF-Datei oder sonst irgendwas, das ist die, die das Management vorgibt, und dann die echte. Ja. Wenn Sie anfangen, Application Lifecycle Management auf einer sinnhaften Ebene zu betreiben, dann sollten Sie sich damit auseinandersetzen, festzustellen, wie Ihr tatsächlicher Prozess, Development-Prozess abläuft. Ja. Und man muss ja das Management nicht unbedingt einbinden, ja, obwohl es nicht schlecht wäre. Aber man sollte es zumindest in irgendeiner Form machen, weil wenn man nur das am Papier nimmt und dann versucht, anhand dessen einen Development-Prozess fürs Unternehmen festzulegen, ja, dann wird das nicht funktionieren. Sie haben verschiedene Artefakte drinnen im Team Foundation in so einem Projekt, ja, wie zum Beispiel alles, was zu einem Softwareprojekt dazugehört, Requirements, Aufgaben, Feedbacks, ja, Reviews, Test Cases, alles Mögliche, was Sie sich vorstellen können, und ist es auch erweiterbar, können Sie in so einem Projekt Artefakten oder Work Items sozusagen drinnen abbilden. Von der Struktur her schaut das Ganze im Team Foundation Server so aus: Sie haben mehrere Team Projekt Collections, und in jeder Team Projekt Collections können Sie x Teamprojekte drinnen haben. Sie können innerhalb einer Teamprojekt-Collection, ja, können Sie auf die Work-Items von verschiedenen Teamprojekten gegenseitig referenzieren. Da können Sie diese verlinken miteinander. Ja. Sie können alles miteinander verlinken, was sehr angenehm ist, weil Sie können Code-Änderungen bis zum Requirement hindurchlinken, bis zu Bugs, Reviews etc. Sie können alles miteinander verknüpfen. Das heißt, Sie bekommen immer eine komplette Sicht auf das Ganze und Sie haben immer eine komplett durchgängige Nachvollziehbarkeit, wo was drinnen steht. Sie können nicht über Teamprojekt-Collections hinweg referenzieren. Wobei, ich sage, bedingt geht das natürlich, weil Sie können jedes Work-Item über eine Web-URL erreichen und damit kann man die natürlich schon in irgendeiner Form verlinken, und es gibt auch Tools, die das irgendwie enablen, aber per Default bleiben Sie innerhalb einer Teamprojekt-Collection, wenn Sie die Sachen, wenn Sie Wechselwirkungen haben oder wenn Sie hier referenzieren möchten. Ja. Das ist das, was Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie sich diese Struktur überlegen. Dann sollten Sie sich ein Prozess-Template überlegen. Da sind wir jetzt wieder beim Entwicklungsprozess. Ja. Wenn Sie noch keinen agilen Softwareentwicklungsprozess haben, ja, dann würde ich Ihnen ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, weil meine Erkenntnis war zumindest, dass die meisten Leute, die sagen, sie machen es nicht, weil sie das nicht wollen, weil das bei ihnen nicht geht und weil sie sowieso nur Wasserfall programmieren und nur Wasserfall die richtige Lösung ist oder ihr eigenes Ding die richtige Lösung ist und sie deswegen nicht auf agile Prozesse setzen wollen. Ja? Diese Leute haben meistens keine Ahnung von agilen Prozessen. Ja? Das sind dann so diese Vorteile, die dann kommen, agile Prozesse, ah, da plant man nichts. Ja? Das stimmt so nicht. Ja? Das muss diese Vorteile muss man mal weglassen, sich mal damit auseinandersetzen und eine objektive Betrachtung versuchen. Weil warum pochen wir und warum pocht eigentlich die Industrie auch so stark auf agil? Ja? Das ist nicht nur ein Hype, ja, sondern es ist eine Notwendigkeit. Wenn Sie heute Software schreiben, ja, und dazu könnte man allein eine Stunde reden, ich werde das jetzt verkürzen in ein paar Sätzen, ja. Aber wenn Sie heute Software schreiben, Sie haben einen stärkeren Mitbewerb, als Sie noch vor 10 Jahren hatten, ja, mit der globalen Vernetzung. Sie haben lauter Startup-Unternehmen, die aus dem Boden schießen. Startup-Unternehmen haben auch heute kein Problem mehr, Rechenzentren aus dem Boden zu stampfen, weil sie nehmen es halt einfach in der Cloud. Ja? Es ist nicht schwierig, sich ein paar 100 Maschinen schnell anzumieten, ja? Mal spontan, wenn man es braucht. Das heißt, das fällt alles weg. Also alles, was Sie als CapEx-Kosten möglicherweise haben, holen sich die Startups einfach aus der Cloud. Damit sind Sie sehr schnell mit einer disruptiven Innovation, dann schießen Sie schneller weg, als Sie schauen können aus Ihrem Business, aus Ihrem traditionellen Business. Und wir sehen das auch in Banken und in anderen traditionellen Unternehmen, die sich eher schwerfällig bewegen, ja, obwohl Banken eigentlich auch relativ rasch reagieren müssen aufgrund der Bankregulierungen, die sich alle im Boot ändern. Ja. Trotzdem muss man relativ schnell agieren können. Und man muss seinen Usern, damit die Software relevant bleibt, regelmäßig neuen Nutzen bringen. Das kann ich aber nur machen, wenn ich die Flexibilität habe, auch relativ kurzfristig Lösungen rauszureleasen. Ja? Wenn man zum Beispiel anschaut, Visual Studio Online, ja, released, ja, also Release, ja, Produktivität, ja, produktiv geschalten, alle 2 Wochen. Ja? Alle 2 Wochen haben sie dort eine neue Version. Das klingt jetzt so banal, ja, das ist eh nur eine Web-Applikation, ja, aber das bedeutet ja, dass alle User, die Millionen User, die auf dem Team Foundation Service schon draufhängen, die wollen bitte auch kontinuierlich mit gleicher Qualität weiterarbeiten können. Ja. Wenn sie was Neues rausschippern, dann muss das auch weiterhin so funktionieren, wie es bisher funktioniert. Da dürfen keine Fehler passieren. Ja. Aber wenn da irgendwas schief geht und das Service steht, dann stehen aber viele User. Ja? Und das kann sehr, sehr teuer werden. Ja, stellen Sie sich vor, Amazon steht mal kurz. Ja? Trotzdem muss ich kontinuierlich deliveren können. Ja? Und deswegen ist es anzuraten, einen agilen Prozess zu verwenden. Bei agil plant man auch, man plant nur kurzfristiger. Man plant für 2 Wochen, ja, oder für 3 Wochen oder was auch immer der Zyklus ist, den Sie wählen. Sie planen dort sehr detailliert und Sie planen sehr grob in einem Jahr. Sie können nicht für ein Jahr detailliert planen, ja, wenn Sie glauben, dass das funktioniert, wenn Sie irgendwann mal drauf kommen, das geht nicht. Ja, weil in einem Jahr hat sich so viel geändert, ja, da stimmt nichts mehr. Ja. Das Zweite, was Sie sich überlegen sollten, ist Dokumentenmanagement. Ja. Dokumente kann man natürlich irgendwie als Attachment bei Work-Items dranhängen, man kann sie auch irgendwie in Source-Control schmeißen, bitte nicht machen. Ja. Aber idealerweise verwendet man irgendein Dokumentenmanagement-System. Ja. Wir empfehlen hier natürlich SharePoint, Visual Studio hat auch Integration mit SharePoint drinnen. Sie können auch die ganzen Dashboards vom Team Foundation Server verwenden, um hier für die Stakeholder das zu visualisieren. Übrigens, wenn Sie Reports vom Team Foundation Server im SharePoint drinnen anzeigen, brauchen Sie dafür keine CAL vom Team Foundation Server. Source Control Management System. Ja, im Moment, ja, wer kennt Git? Ja? Dass es nur so wenig Leute kennen. Ja? Wahrscheinlich kennen es mehr Leute, haben sie jetzt nicht aufzeigen. Ich dachte, ich bin da bei Microsoft, die traue mir jetzt nicht aufzeigen, wenn ich zum Git gehe. Nein. Git wird im Moment erst so super gepusht, ja, alles nur noch Git, ja, und Team Foundation Server im Hintergrund, Microsoft supportet ja jetzt auch Git, ja, das ist wahr, wir supporten Git, ja, weil es eine wichtige Komponente ist, weil Distributed Version Control ein wichtiges Ding ist, was man auch supporten muss, ja, das ist, man braucht es für Projekte, ja, aber nicht überall, ja. Wenn man sich anschaut, was es für Source Control Approaches gibt, hat alles seine Stärken und seine Schwächen, ja. Und wenn man sich Centralized Versioning Control anschaut, hat auch seine Stärken, ja. Nämlich zum Beispiel große Codebases, ja. Sowas wie Office, ja. Bis zur Version 6 ziehe ich mir nicht mit einem Schwung auf meinen Laptop runter mit der gesamten Historie, ja. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Zweitens ist es ein Security-Issue möglicherweise. Vielleicht will ich auch gar nicht, dass jemand das komplette Repro von meinem Ding da mal runterzieht, ja. Ich habe auch bei einem klassischen Check-in und Check-out eine sehr genaue Kontrolle, eine sehr genaue Audit-Möglichkeit. Ich weiß ganz genau, wann wer was ausgecheckt hat und wann wer was geändert hat. Ich habe eine sehr genaue Permission-Control auf File-Ebene herunter. Ja. Wenn ich offline arbeiten will, dann hilft mir ein bisschen Edit und Commit. Das ist ein Feature, was wir in 2012 eingeführt haben, damit ich offline arbeiten kann. Damit habe ich die Möglichkeit, der Team Foundation Server lässt mir sozusagen die Files nicht mehr, macht sie nicht mehr read-only, sondern sie sind beschreibbar. Ich ändere sie und Visual Studio erkennt automatisch, welche Dateien sich geändert haben und beim Check-in merge ich die Sachen dann einfach zusammen. Ja? Damit habe ich da auch ein bisschen diesen Offline-Support, habe aber keine vollkommene Historie. Dann gibt es Distributed Versioning Control. Das eignet sich vor allem deswegen für kleine Codebasen, weil ich da meistens die gesamte Historie runterziehe. Ja? Das ist bei kleinen Codebasen ein bisschen einfacher als bei großen. Ja? Der Vorteil ist auch, wenn ich regelmäßig davon Forks mache, also das regelmäßig runterziehe, was beim Open Source halt auch oft passiert, deswegen ist es ja dort so populär. Meistens hat man da kleinere Codebasen, ja, und man zieht dort mehrere Sachen runter und man hat auch sehr einfache Möglichkeit, ein lokales Repository zu betreiben, kann dort sehr einfaches Branching und Merging machen. Das ist alles das, was mit Git sehr einfach geht, ja. Und das ist einfach das, was man sich ein bisschen überlegen muss, was ist für mein Projekt das Richtige anhand dieser Kriterien. Und dann kann ich mich entscheiden, nehme ich eher Git oder nehme ich Team Foundation Server Versioning Control. Ja, aber das halt beim Hinterkopf behalten und nicht nur allein deswegen Git jetzt nehmen, weil Git gerade modern ist. Ja. Also sich wirklich überlegen, was verwende ich. Sie müssen sich nämlich entscheiden, in einem Teamprojekt können Sie nur entweder Git oder Versioning Control, Team Foundation Server Versioning Control verwenden. Der Grund ist ganz einfach, wenn wir das jetzt durcheinander bringen würden, ja, wo ist dann was eingecheckt, ja, dann kennt sich keiner mehr aus. Deswegen ganz klare Trennung, es gibt ein Projekt, da ist entweder Team Foundation Versioning Control drinnen oder Git. Ja. Sie haben die Unterstützung im Team Foundation Server drinnen und im Visual Studio für Git. Und wenn wir hier von Git sprechen, dann sprechen wir nicht von einem Microsoft Git, sondern wir sprechen hier von einem 100% True LibGit. Ja. Also das ganz normale Open Source Git, was Sie hier drinnen haben und hier drinnen verwenden können. Es gibt auch Szenarien, wo Sie vielleicht beide Komponenten verwenden wollen. Angenommen, Sie haben ein sehr großes Projekt, was Sie in Team Foundation Server Versioning Control sozusagen zentralistisch speichern. Aber Sie haben eine Komponente da drinnen, eine Library, die Sie entweder als Open Source auch zur Verfügung stellen oder wo das Team sehr verteilt daran arbeitet, oft Offline-Funktionalität im extensiv Modus braucht sozusagen, dann können Sie das in ein eigenes Teamprojekt ja auslagern. Und es gibt ein Tool, das nennt sich GitTF. Damit können Sie zum Beispiel dann regelmäßige Stände zum Beispiel ins Versioning Control, ins Centralized Versioning Control einfließen lassen. Zum Beispiel immer, wenn die Library einen stabilen Release hat, können Sie den Source Code mit allen Dingen zum Beispiel dann ins Centralized Versioning Control einfügen und haben da dann immer eine komplette integrierte Sache, wo Sie alles drinnen haben und die Library kann trotzdem losgelöst von sich sozusagen nebenbei existieren. Mit der Unterstützung in Visual Studio wird Git Enterprise ready. Warum? Sie kriegen nämlich jetzt auf einmal Support dafür. Ja? Jetzt hat es natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Firma XY hat mir schon vorher Support gegeben für Team Foundations, für Git, ja. Aber das stimmt nicht. Weil Support und Support sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Support kann ich nur dann geben, wenn ich jemanden im LibGit-Team sitzen habe, der Commit-Rechte hat und den Source-Code dort ändern kann. Ja? Weil wenn ich nämlich keine Commit-Rechte habe, wie will ich dann einen Bug fixen? Wenn irgendeiner auftritt. Ja? Kann ich nicht. Ja? Ich kann es höchstens beim LibGit-Team einwerfen und hoffen, dass irgendjemand fixt. Ja? Wenn Sie bei Microsoft haben wir zwei Mitarbeiter, die sitzen direkt im Open-Source-Projekt drinnen, haben Commit-Rechte, das heißt, wenn Sie einen Bug finden, ja, dann kommt das sogar auch gleich der Allgemeinheit zugute, weil das, wenn das dann da gefixt wird, dann auch im generellen LibGit gefixt ist. Ja? Die haben hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, klarerweise. Das Management ist einfach, es ist out of the box beim Team Foundation Server dabei. Sie haben Integrated Authentication, Sie brauchen sich mit Username und Passwort anmelden, können ganz normal Windows Authentication verwenden und haben auch Branch-Level Security im Team Foundation Server drinnen. Das heißt, Sie können definieren, wer darf dort ein Commit hinmachen. Und last but not least, ALM, Application Lifecycle Management Integration, dass Sie die Work-Items sozusagen auch zuweisen können zu den Commits. Gut, legen wir mal so ein Teamprojekt an. Mit Create Team Project, dazu gehen wir in unsere Virtual Machine. Ups, wir sind als die Julia hier angemeldet. Gehen hier rein, Projects, New Team Project, VS 2013 Tour. Description braucht man nicht, Scrum oder ein anderes. Ja, Sie können für verschiedene Prozess-Templates auch runterladen, ja, das sind die, die defaultmäßig mitgeliefert werden. Sie können auch ein anderes agiles verwenden, Git. Team Foundation Server Control kann ich hier verwenden. Finish. Dann legt er mir das mal an. Nachdem das dann angelegt ist, muss ich mal meinen Workspace mappen. Ja, Workspaces sind eine Methode, wie Sie sozusagen die Visual Studio Projekte, die im Team Versioning Control dann drinnen liegen, auf ein lokales Verzeichnis mappen. Und Sie können mit Visual Studio 2013 mehrere Workspaces haben, die Sie hier nutzen können. So, trotz. Wieder wie? Die kriegt man nicht hinein, die ist drinnen. Ja? Ab 2013. Ja. In 2012 kriegen sie es nicht rein, weil der Team Server ist schon Server 2012 das nicht unterstützt und Visual Studio 2012 auch nicht. Ja. Also wenn Sie ein neues Teamprojekt anlegen, dann muss es in Team Foundation Server 2013 angelegt sein, wenn Sie Git verwenden wollen, weil nur Team Foundation Server 2013 Git unterstützt. Ja, natürlich. Ja. Es gibt immer Upgrade-Pfade. Configure your workspace mappings. Okay. Map and get. In dem Fall brauchen wir nichts getten, weil wir haben ja noch nichts drinnen. Und dann gehen wir hier auf unser Webportal. Und das Erste, was wir bei unserem Webportal machen, ist, wir werden Teams anlegen. Das ist ein Feature, das gibt es eigentlich schon im Team Foundation Server 2012 drinnen. Wenn man da reingeht, da gibt es Teams. Trotzdem kennen das die wenigsten Leute. Ja. Kann ich hier verschiedene Teams anlegen. Und in einem Team kann ich natürlich meine Mitglieder festlegen. In dem Fall wollen wir hier neue User hinzufügen. Annie, dann den Adam, den Brian und ja, lassen wir es gut sein. Save Changes. Dann habe ich da jetzt sozusagen mein Team hinzugefügt. Da drin haben Sie auch die Möglichkeit, diese Alerts. Diese Alerts möchte ich nur ganz kurz hinweisen. Die sind wichtig. Ja? In diesen Alerts können Sie Notifications, E-Mail-Notifications definieren, wenn gewisse Ereignisse am Team Foundation Server eintreten. Ja? Zum Beispiel ein Bild schlägt fehl, ja? Oder jemand umgeht diese Check-In-Policy und checkt Code ein, der potenziell gefährlich ist. Ja? Dann können Sie sich per E-Mail darüber notifizieren lassen und kriegen eine Notifizierung per E-Mail oder ein Review wird es wird ein Code-Review gemacht und Sie werden als Reviewer eingetragen. Dann möchten Sie in irgendeiner Form darüber notifiziert werden. Dazu sind diese Alerts da. Ja? Das nächste, was wir machen wollen, ist Requirements erfassen. Ja? Requirements müssen wir auch irgendwann einmal erfassen. Und das wollen wir mit unserem Team machen. Und eine Herausforderung bei den Requirements ist, mit den Stakeholdern zu reden. Ja? Weil normalerweise, also Stakeholder, die Fachabteilung meistens, bei den Enterprise-Unternehmen bzw. die Kunden, wenn sie ein Software-Unternehmen sind. Ja? Die Kunden wissen meistens in irgendeiner Form schon, was sie wollen. Sie können es ihnen meistens nicht gescheit ausdrücken. Oder sie können es nicht in einer Form ausdrücken, wie es die Softwareentwickler verstehen. Ja? Oder die Softwareentwickler sind zu, also die Fachabteilung sagt meistens, die Softwareentwickler sind zu blöd, meine Anforderungen zu verstehen, und die Softwareentwickler sagen, der Fachbereich ist zu dämlich, mir das zu erklären, wie er das haben will, ja, oder weiß nicht, was er will. Das ist auch so die typische Aussage, die man oft hört. Ja. Und die Frage ist, wie kann ich da eine möglichst gemeinsame Sprache finden, wie der Ablauf von so einem Projekt ist. Und eine Möglichkeit ist eine Visualisierung. Jetzt kann ich natürlich einen Mockup schreiben, ein Excel hindeliefern, aber wir alle wissen, was dann passiert. Als leitgeprüfte Software-Developer wissen wir, wenn wir so ein Excel ausliefern, dann erwartet der Kunde oder die Fachabteilung, dass die Software nächste Woche da ist, ja, weil es ist ja eh schon fertig implementiert, ja. Und aus diesem Grund hat man diese Storyboards geschaffen. Storyboards ist eine PowerPoint-Extension, damit kann ich PowerPoint erweitern und kann mir halt dort mein User-Interface mehr oder weniger reinzeigen und dort Abläufe visualisieren. Und diese visualisierten Abläufe kann ich dann sehr einfach mit dem Fachbereich scheren, weil die werden wahrscheinlich alle ein PowerPoint haben, mit dem sie dann zur Geschäftsleitung gehen und präsentieren, was sie jetzt für eine tolle Software entworfen haben. Und das kann man dann dort schön herzeigen. So, schauen wir uns das mal an. Ausschaut. Zuerst werden wir unsere Requirements zusammensammeln. Wenn wir Requirements zusammensammeln wollen, gehen wir da ins Backlog normalerweise rein und da können wir uns diese Product Backlog Items, also unsere Requirements, ja, im Scrum heißt das Product Backlog Items, hineinfügen. Jetzt könnte ich das natürlich in der Web-Oberfläche machen, aber weil ich ein Excel-verliebter Mensch bin, angenommenerweise, stimmt nicht ganz, aber ich sage es nochmal jetzt, rein hypothetisch, ich füge da neuen Query hinzu. Und sage, in dem Query wollen wir jetzt alle Work-Items vom Typ Product-Backlog-Items haben und speichern den Query als my-product, my-product-backlog-items, okay. So, habe ich jetzt gespeichert. Jetzt können wir hergehen und Excel starten. Activation. Ja, illegales Office da. So. Team, New List, Fabricum Fiber Collection, Visual Studio Tour. Connecte ich mich. Und jetzt kann ich dann einen Query auswählen. Jetzt kann ich dann meine Product Backlog Items auswählen. Zack, bekommt eine Liste hinein ins Excel. Kann man auch hier die Spalten noch konfigurieren. Choose Columns. Wir nehmen hier die Description. Die Description rüber. Okay. Und jetzt kann ich hier auswählen, okay, wir wollen hier ein Product Backlog Item, das soll die Julia machen. Und dann haben wir hier Requirement 1, Description 1, ach Gott. So, dann haben wir Requirement 2, Requirement 3, Requirement 4. Ups, ja. Gut, dann machen wir noch ein fünftes. So. Copy. Paste. Man kann das natürlich auch mit Skript lösen. So, jetzt könnte ich das Ganze natürlich speichern oder ich kann es jetzt gleich am Team Foundation Server publishen. Ja? Man kann die Liste auch wegspeichern, sozusagen das Excel wegspeichern, später mit Refresh die aktuellen Daten vom Team Foundation Server holen, beziehungsweise mit Publish wieder raufspielen. Ja? Ab dem Zeitpunkt werden hier auch die IDs vergeben, die Work Item IDs. Jetzt haben wir das am Team Foundation Server oben. Und wenn wir jetzt da reingehen und nochmal auf unser Backlog schauen, dann haben wir jetzt in unserem Backlog die ganzen Einträge drin. Schon Requirement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Jetzt ist so, bei den Requirements, diese Product Backlog Items setzt man üblicherweise im Scrum in einem Sprint um. Ja. Das heißt, in diesem kurzen Zyklus von, keine Ahnung, 2 Wochen oder was auch immer man definiert hat, setzt man ein so ein Requirement um. Jetzt gibt es aber meistens übergeordnete Requirements, die ein bisschen größer das Ganze beschreiben und die sich nicht immer in einem Sprint umsetzen lassen. Und bisher war das immer wieder eine Herausforderung. Mit Visual Studio 2013 sind sogenannte diese Features oder Epics dazugekommen. Mit diesen Features oder Epics können wir hier sozusagen übergeordnete Requirements sozusagen definieren. Zum Beispiel FE1, FE2, FE3. 3. Wer weiß übrigens, was das chemische Element für Fe ist? Wer war das da drüben? War das erste da drüben? Die können sich dann ein... Was machen wir? Na, da gibt es sogar einen Kopfhörer dafür. So, dann einfach dann einen Kopfhörer dann hier bitte holen. So. Mein Telefon läutet normalerweise nie am Freitag am Vormittag, aber man kann sicher sein, dass während ich in einer Session bin, dass es dann läutet. Gut, wir gehen wieder in die Backlog-Items zurück. Da kann ich jetzt ein Mapping aufdrehen und kann jetzt sozusagen meine Backlog-Items, meine Requirements, diesen übergeordneten Features dann zuordnen, sozusagen bei Drag and Drop reinziehen. Jetzt sieht man da nichts. Was. Und wenn ich das sehen will, klicke ich da oben drauf, dann blende ich mir die Features sozusagen dazu ein. Und Innsbruck, da ging es nicht so schnell. Da muss ich dann auch fragen, was das chemische Element für Au ist. Also was das mein Lieblingselement. So. Gut, jetzt habe ich die Features sozusagen zugeordnet und ja, das kann man dann noch weiter unterbrechen und sagen, ich möchte mir die Tasks auch noch anzeigen lassen, wenn wir jetzt Tasks dazu hätten etc. Gut, das war das eine. Das andere ist, wir schauen uns jetzt dieses SharePoint-Dings da an. Nachdem ich da keinen SharePoint-Server installiert habe, verwende ich hier ganz normal das Filesystem. Es lässt sich auch, wie gesagt, in einem File-Pfad abbilden, wobei der bessere Weg wäre, wie gesagt, ein Dokumentenmanagement-System hier zu verwenden. So könnte so ein Storyboard ausschauen. Ja, kann man den Fachbereich recht einfach klären. Das ist unser Portal, so schaut es aus. Dann tragt jemand die Daten ein, dann klickt er da auf Create, dann ist der angelegt, dann kann man sich da das Dashboard anschauen. Dann schaut das Dashboard, das ist die Support-Seite. So schaut dann die Mobile Phone Application aus. Da gibt man Username und Passwort ein. Und spätestens ab dem Zeitpunkt wissen Sie, Sie werden das nie so in PowerPoint animieren wollen. Ja. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, als wenn Sie es gleich kommen. Ja. Aber es schaut cool aus. Ja. Ja, man kann das wirklich sehr schön visualisieren. Und diese ganzen Widgets haben Sie drinnen in einer Shape Library. Das ist übrigens, by the way, ein Premium-Feature. Also nicht, dass Sie es sich anschauen können. Anschauen können Sie sich, das können Sie jedem schicken, ja, das ist ein normales PowerPoint. Aber dieser Storyboarding-Tab, dieses Plugin, wo Sie diese Shapes einblenden können, diese Shape-Libraries verwenden können, das ist ein Premium, Visual Studio Premium-Feature. Wir können dann natürlich diese ganzen Basis-Dinge verwenden, die wir vom PowerPoint kennen, ja, wie diese Templates hier. Und dann fügen wir da zum Beispiel einen Button hinzu, Button dazu, machen wir ein bisschen größer, dann Format Shape, machen wir das Fill ein bisschen anders, machen wir das so, auch so orange, dass es im selben Stil ist, Bold und machen wir die Schrift, machen wir weiß. So, jetzt habe ich so einen Super Fabricum Fiber Button generiert, jetzt wäre es schön, wenn ich den irgendwie reusen könnte, kann ich auch, ich gehe ins wenn ich es richtig angeklickt habe, gehe ich hier in Storyboarding, Add to My Shapes, Fabricum Fiber Button und jetzt kann ich mit Drag and Drop mir hier weitere Buttons reinziehen. Ja? Damit kann ich mir meine eigenen Shape Libraries bauen, die meinem Corporate Design sozusagen entsprechen und kann die dann sozusagen relativ einfach hinzufügen. Diese Shape Libraries lassen sich auch exportieren und importieren, das heißt, Sie können entweder irgendwelche zugekauften, gefundenen, selbstgeschriebenen, was auch immer, auch dazu noch verwenden. Wenn ich das jetzt fertig geschrieben habe, speichere ich das irgendwann einmal und dann möchte ich es natürlich verlinken, weil eines der großen Powers oder Empowerments vom Deep Foundation Service, dass sie alles miteinander vernetzen können. Und das machen wir jetzt auch, wir gehen da unter Storyboard Links hinein, sagen Connect zu Deep Foundation Server, Fabricum Fiber, wir connecten es zu Fabricum Fiber, linken, so Service Ticket, link dem Work Item 211 zu einem Requirement, dieses Storyboard dazu und es ist jetzt verlinkt und verknüpft. Wenn wir jetzt in die Web-Oberfläche reingehen, in dem Fall über Fabricum Fiber und jetzt da oben 211 eingeben, dann sehen wir hier unter Storyboards, unser Storyboard auf VSA in blauer Blank, können Sie hier das dann gleich wieder öffnen. Aber es ist jetzt schön verlinkt. Ja? Hätte ich jetzt einen SharePoint-Server, dann würde ich da entsprechend den SharePoint-Pfad sozusagen sehen. Gut. Areas und Teams, Bereiche und Teams. Ich habe schon vorher gehört, dass man Teams anlegen kann und man kann zu den Teams auch Bereiche anlegen. Diese Bereiche können Sie vollkommen frei gestalten. Ja? Das kann sein, dass Sie einfach sagen, okay, Sie haben ein Team, das zum Beispiel das Web implementiert, eins, das das Store, Windows Store Application implementiert, eins, das das Data Tier implementiert und können hier zum Beispiel diese Bereiche sozusagen definieren. Wozu dienen die Bereiche? Na, damit sie die Work-Items klassifizieren können. Dann können sie, wenn sie ihre Requirements zusammenschreiben, können sie die Requirements speziell für die Webentwicklung in den Bereich der Webentwicklung stecken. Dann sehen die Webentwickler nur diese Requirements. Was fängt der Webentwickler mit den Requirements aus dem Data-Team an? Ne? Und dazu haben sie, Tinnitus, und dann haben wir, dann ist es angenehm natürlich, wenn sie diese Bereiche drinnen haben und das. Sie können das eben frei gestalten, wie Sie wollen. Ja. Es gibt auch Leute, die machen dann darunter ihre Abteilungen und die Abteilungen haben dann darunter ihre Teams und die Teams haben dann darunter ihre eigenen Bereiche. Also wie Sie das gestalten, liegt vollkommen Ihnen. Ja. Zu den Bereichen gibt es dann die sogenannten Iteration oder die Development Cycles, die Sie auch einem Team sozusagen zuteilen können. Ja. Die sind auch wieder vollkommen unabhängig und können Sie auch hierarchisch strukturieren, wie Sie wollen. Wichtig zu wissen bei beiden Dingen ist immer, wenn Sie das einem Team zuordnen, dann sind die untergeordneten Items immer automatisch Mitbestandteil davon. Ja? Hier können Sie dann zum Beispiel den Schedule definieren, auch, ja? Von wann bis wann läuft eine Iteration oder ein Meilenstein. Sie können dann Meilensteine definieren oder was auch immer Sie da drinnen definieren möchten. Und dann planen Sie das Projekt mit Storypoints, Velocity, Capacity, Planning und Task Breakdown. Und was das ist, schauen wir uns in der Demo an. Das erkläre ich jetzt nicht anhand des Slides. So. Da gehen wir nochmal in unser 2013 Tour hinein, in die Settings. Und wir haben da jetzt die Möglichkeit, ein neues Team anzulegen. Das ist schon 2013 Webteam. So, Webteam. Und defaultmäßig, da unten mit Create Area Pass, erzeugt er mir auch gleichzeitig einen Bereich dafür für dieses Team. Das möchte ich in dem Fall nutzen. Wir legen das Webteam an. Wieso dauert das so lang? Wir legen das Data Team an. Data Team. Wenn wir jetzt reingehen in die Areas, dann sehen wir jetzt, dass es hier zwei Areas gibt. Und wenn ich im Visual Studio Tour Projekt bin, dann sehe ich auch, dass die zwei anderen Areas jetzt da untergeordnet sind. Das heißt, als Member des VS 2013 Tours würde ich jetzt alle darunter liegenden Sachen sehen. Jetzt wollen wir das jetzt natürlich in dem Fall nicht. Wir wollen in dem Fall jetzt das Web-Team. Jetzt gehen wir ins Web-Team hinein und im Web-Team drinnen kann ich jetzt auch Areas definieren. Da sehe ich, defaultmäßig ist schon diese Area für das Web-Team hier ausgewählt. Das nächste, was ich machen will, ist, ich will mir eine Iteration, und die machen wir jetzt gleich für das Web-Team. Und das Web-Team hat hier eigene Zyklen. Natürlich kann ich sagen, alle in meinem Team, egal in welchen, alle, die in dem Projekt drinnen sind, egal in welchem Team, haben die gleichen Meilensteine, haben die gleichen Entwicklungszyklen. Kann, aber muss nicht sein. Ja? Vielleicht will ich für das Webteam aus welchen Gründen auch immer eigene Meilensteine haben. Dann kann ich hier sagen, okay, da habe ich mein Webteam und unterhalb des Webteams habe ich dann halt irgendwo mal einen Release 1 und unter dem Release 1 habe ich dann zum Beispiel den Sprint 1. Und den Sprint 2. Und den Sprint 4, ja wurscht. Okay, lass mal eins aus. Aber glaube ich 13, 3 ist ähnlich. So, gut. Sprint 1, Set Date. Wir setzen das Startdatum heute. Ist ja ganz guter Zeitpunkt. Und wir wollen eine Woche. Ja, kurze Sprints. Ne? Save and Close. Das kann ich für die anderen Sachen auch machen. Nett ist, dass Team Foundation Server so clever ist und dann gleich erkennt und da einen Tag dazu nimmt und auch gleichzeitig sich die Länge des letzten Sprints gemerkt hat. Und damit hier auch das gleich vorschlägt, damit bin ich ein bisschen schneller im Zuteilen. So, dann habe ich hier meine Sprints definiert. Das nächste, was ich mache, ist, den Leuten die Arbeit zuzuweisen. Ja? Jetzt gehen wir mal in ein Projekt, wo man schon ein bisschen mehr sieht. Gehen da jetzt ins Backlog hinein. Und im Backlog, da können wir jetzt ein neues Product Backlog Eintrag eingeben, zum Beispiel Service Techniker Nikan. Kann wetterbezogene Daten, can see weather related data in Portal, also wetterbezogene Daten im Portal anzeigen. Können wir da hinzufügen, das kann man entsprechend priorisieren in dem Backlog, wo immer man das hinschieben will. Was uns da drinnen noch fehlt, ist, wir müssen das noch jemandem zum Tun geben. Geben wir das mal der Julia und wir sagen, das sind 8 Kaffeetassen, ja? Oder 8 Story Points oder wie auch immer man das bezeichnen will. Ja? Das ist ein, sozusagen ein virtueller Wert, um Aufwand, Aufwandschätzungen zu machen. Ja? Eine Idee von dem Scrum auch ist, ich weiß nicht, ob es die Idee vom Scrum ist oder aus einer anderen agilen Richtung kommt, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber die Idee ist es im Wesentlichen, hier weg von den Stuben zu kommen, zu einem abstrakten Begriff, wo das Team ein gemeinsames Verständnis davon entwickelt, wie lange oder wie aufwendig das dann ist. Ja? Wenn man jetzt sich überlegt, okay, wie komme ich zu dieser 8, ja? Im Team, da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Möglichkeiten. Eine davon sind die Scrum-Poker-Karten, ja? Scrum-Poker. Planning Poker heißt es, nicht Scrum Poker. Planning Poker. Und Planning Poker funktioniert so: Man stellt sich vor, rauchgeschwängerte Luftraum, ja, jemand beamt ein Requirement hin, alles sitzt mit ihren Karten. Das Kartenset sind im Wesentlichen Karten, die Werte von 1 bis unendlich enthalten. Natürlich nicht in jeder Abstufung, aber wir haben dann nachher 1, 10, 20 und irgendwann so eine Unendlich-Karte. Und da sitzt man also dort, schaut sich das Requirement an und sagt: Puh, ich glaube, das hat 2. Ja. Dann legen 9 Leute 2 am Tisch, ja. Decken die Karten auf, liegen alle 2 und einer hat unendlich. Ja? Und jetzt kann man den einen, der unendlich hat, fragen, nämlich, aha, warum hast du da unendlich? Und der sagt, naja, habt ihr berücksichtigt, dass das und das und das ist? Und dann sagen auf einmal alle, nein, haben wir eigentlich nicht. Ja? Und wenn ich jetzt den traditionellen Aufwandschätzungsalgorithmus hernehme, ja, man geht zu einem Entwickler und sagt, wie aufwendig ist, ja? Und von 9 von 10 Leuten, ja, die Chance, dass ich den erwischt, der 2 sagt, ist relativ hoch, ja, dann habe ich eine Schätzung von 2 drinnen stehen, ja, wo der tatsächliche Aufwand vielleicht irgendwo bei 50 liegt. Ja. Und deswegen ist es eine ganz gute Möglichkeit, am Teamkonsens darüber zu bilden, wie aufwendig was tatsächlich ist. Man protokolliert das auch und schaut, wie viele von diesen Storypunkten man tatsächlich in diesen einzelnen Sprints, die man macht, oder in diesen einzelnen Entwicklungszyklen macht, wie viel das Team tatsächlich schafft. Ja. Und nachdem das auch nicht in Stunden gemessen wird, ist es auch insofern angenehm, dass nicht jemand sagt, ah, aber ihr habt ja nicht so und so viele Stunden gemacht. Ja? Sondern ich kann das wirklich schön auf abstrakter Ebene betrachten. Habe hier, okay, wir haben 35 Story Points oder Kaffeetassen gebraucht, da 49 und da 50. Und nach einer gewissen Zeit wird das Team auch da genauer und pendelt sich dann irgendwo auf einen Wert ein. Und ich kann dann sehr genau predikten und sagen, okay, wahrscheinlich werden sie in Iteration 4 auch mindestens 35 Story Punkte schaffen. Und kann dann sowas wie den Forecast verwenden, indem ich hier eingebe 35, um zu sagen, was schaffen wir denn alles noch in Iteration 4? Und in Iteration 4 wissen wir dann, wir schaffen 5, 8 plus 15 Story Points. 8 und 4 schaffen wir nicht mehr. Und dann habe ich das sozusagen da drinnen. Diese Dinge, die da oben stehen, die sind zwar committed, aber noch nicht umgesetzt, deswegen scheinen sie weiterhin im Backlog aus, aber die sind ja schon Iteration 3 zugeordnet. Alles, was new ist, sozusagen, könnte ich der Iteration 4 zuordnen, auch wenn es hier jetzt schon der Iteration 3 zugeordnet ist. Ja, aber es ist new, noch nicht committed, damit gehört es noch nicht offiziell zur Iteration 3, weil erst Sachen, die committed sind, gehören offiziell dort dazu. Jetzt können wir das Service-Technischen darüber schieben und können uns da jetzt in 3 dann committen. Und das ist das, was man natürlich nie macht. Man nimmt das und zieht das jetzt in Iteration 3 in eine laufende Iteration hinein. Ja. Machen Sie das bitte nicht zu Hause. Das ist das, was man auch bei den Fernsehshows immer sagt. Der Grund, warum Sie das nicht zu Hause machen sollen, damit schmeißen Sie die komplette Planung Ihres Teams dahin. Ja? Damit können Sie den Sprint vergessen. Ja? Selbst wenn Sie etwas Gleichwertiges an Storypunkten rausnehmen, wird das Team das wahrscheinlich nicht schaffen. Ja? Oder die Chance ist hoch, dass es nur unter Stresseinfluss schaffen. Ja? Warum? Weil sich das Team reorientieren muss. Ja? Normalerweise werden die Sachen, plant man das ja, hat das schon im Kopf, wie man das angeht, ja, hat vielleicht schon begonnen, noch schlimmer. Ja? Da muss man das wieder liegen lassen, muss vielleicht noch ein paar Sachen zurückbiegen etc. Ja? Das sind viele Dinge, die da Zeit kosten, die da noch mitdringen, Abstimmungen etc., die alles Zeit kosten können. Gut, wir haben es aber trotzdem jetzt da hineingeschoben. Wir fügen jetzt noch einen Task hinzu, Create User Interface. Auch das kriegt die Julia. Die Julia kriegt die meiste Arbeit. So, 8 Stunden Arbeit für sie. Oder nein, machen wir mehr, geben wir 10 Stunden zum Arbeiten. Sagen Save and Close. Und schon drin. Wir sehen jetzt schon, sind da alle hoffnungslos überarbeitet in dem Team. Und warum sehen wir das? Weil wir hier so eine Art primitive Capacity-Planung haben für unseren Sprint. Dazu gibt es hier oben den Tab Capacity. Und wenn ich da draufklicke, sehe ich, wie viel meine Team-Members für diesen Sprint hier, wie viel Kapazität pro Tag sie zur Verfügung stellen können. Ja? Man macht ja üblicherweise am Tag was anderes auch noch fürs Projekt arbeiten. Vielleicht arbeitet man auch in einem anderen Projekt mit oder man macht E-Mail oder hat Abstimmungsmeetings etc. Und die möchte man vielleicht da drinnen auch in irgendeiner Form reflektiert haben. Und jemand kann natürlich auf Urlaub gehen. Und das kann ich auch da drinnen definieren. Oder jemand geht in den Krankenstand oder wie auch immer. Ja? Kann ich das da drinnen definieren. Damit kriege ich eine kleine Detailplanung da drinnen. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, haben wir jetzt ein bisschen viel zu tun. So, was haben wir da oben noch? Dieses Burndown-Chart. Das Burndown-Chart ist auch sehr wichtig. Es zeigt mir nämlich an, wie viel, also das kann ich jetzt natürlich nicht auf einem Slide machen, also ich am Slide zeige. Es zeigt mir an, wie viel Arbeit habe ich noch zu tun am Anfang des Sprints. Ja? Üblicherweise bin ich irgendwo da bei 100. Ja? Lustigerweise habe ich da schon ein bisschen was abgearbeitet gehabt, am selben Tag gleich. Aber üblicherweise ist das da oben und geht natürlich gegen Ende zu, idealerweise da gegen 0. Ja? Weil irgendwann sollte die Arbeit gegen 0 sein. Ja? Irgendwann sollte ich fertig sein. Das hilft mir natürlich, wenn ich jetzt mitten in meinem Sprint bin, nämlich da, ja, und ich bin mit meinem Burndown-Chart da, wo meine Maus ist, ja, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit schon jetzt den Leuten in der Fachabteilung oder meinen Kunden sagen, das wird sie nicht ausgehen. Ja. Besser hier, als ich sage es ihnen hier. Ja. Deswegen sind diese Burndown-Charts ganz gut, wenn man sie sich anschaut. Ja. Weniger um die Entwickler zu transagieren und sagen, ach, du hast doch nicht fertig gemacht, bla bla bla, aber auch in dem Hinblick darauf, dass ich meine Kunden ein bisschen früher darauf vorwarnen kann, dass ich nicht alles schaffen werde. Im Sinne der Planbarkeit, das ist immer ein bisschen weniger unangenehm, wenn gleich noch immer unangenehm, aber weniger unangenehm, als wenn ich es am Tag des Deliveries mitteilen muss, ja? Dass sich das nicht ausgehen kann. So, jetzt müssen wir dieses Burndown-Chart natürlich ein bisschen nach unten bringen, weil sonst wird das dann nicht mehr zum Implementieren sein. So, Techniken kennen, GPS-Location vom iPhone, brauchen wir das. Oder kein Edit Customer Data, sondern Windows Phone. Nehmen wir das, schieben wir das in Iteration 4 zum Beispiel. Ja? Gut, hat sich nicht viel verändert. Create User Interface. Gehen wir mal ins Board hinein. Und im Board, da sehen wir jetzt, was ist denn noch alles zu tun? Da sehen wir die ganzen Work, Product Backlog Items und was hier alles sozusagen an Tasks noch zu tun ist, welche schon in To-Do sind. Nämlich 53 sind noch To-Do, 4 sind noch in Progress und ein paar sind noch schon done. Das kann ich mir entweder anhand der Backlog-Items oder anhand der Leute anschauen. Und jetzt kann man sagen, okay, die Annie, das sind jetzt nur noch 4 Stunden. Der Brian Harry, das sind jetzt nur noch 1 Stunde. Das ist überhaupt fertig. Und wir sehen schon, der Burndown-Chart sinkt schon nach unten. Wir haben also schon viel implementiert. So schnell kriegt man das da runter. Ja. So. Sagt immer. Kleiner wird das dann und irgendwann ist man dann schon näher der Linie und jetzt kann man sagen, wir schaffen es doch. So. Gut. Das ist auch Touch-Enabled, das heißt, wenn Sie den Luxus eines Touchscreens haben, weil die wenigsten Teams werden das haben, ja, wir haben das auch nicht in der Firma, aber außer die Product-Teams in Coop, die haben das. Deswegen wollten die ja das Feature haben. Ja? So. Gut. Developer Productivity. Da werde ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, sondern wir werden da einfach loslegen. Was ist jetzt sozusagen, wenn ich jetzt in Visual Studio bin und jetzt aus der Visual Studio Sicht, aus der Entwicklersicht sozusagen mit dem Team Foundation Server zusammenarbeiten möchte. Ja? Und das ist jetzt ein Premium Feature dann, was wir jetzt da gleich sehen werden. Das sage ich gleich dazu, bevor ich es dann vergesse. Wir connecten uns jetzt hier auf das Fabricam Fiber Projekt, welches ich hier drin nicht sehe, warum auch immer. Achso, ja, vielleicht sollte ich in die virtuelle Maschine gehen, dann werde ich es auch finden. Fabricam Fiber Projekt. Den VS Alm Workspace, da habe ich jetzt meine Fabricam Fiber Call Center Solution. Und das erste, was ich mache, ist, ich gehe hier auf My Work rein und das ist das, wo das Premium Feature versteckt ist. My Work haben sie nur in der Premium Edition drinnen. Da haben Sie die verfügbaren Work-Items. Was sind meine Tasks? Was habe ich zu tun in all meinen Iterationen oder in meiner aktuellen Iteration? Was habe ich tatsächlich zu tun? Ich habe zum Beispiel das User-Interface zu tun. Da kann ich mir das gleich raufziehen, in Progress. Damit wird das Work-Item gleich auf in Progress gesetzt und automatisch meine ganzen Änderungen, die ich jetzt am Code vornehme, automatisch gleich mit dem Work-Item assoziiert. Das heißt, ich kann hier in die Solution reingehen, wir können hier ins Web hineingehen, auf Content, Themes, Images, wo wollte ich denn eigentlich hin? Da wollte ich nicht hin, ich wollte eigentlich daher, deswegen finde ich das nicht, was ich gesucht habe. Full-Kalender. Hier schreibe ich was. Punkt, habe hier was geändert. Dann holen wir uns noch den Customers Controller her. Customers Controller. Machen uns das auf. Wir arbeiten auch da ein bisschen was herum. Wir setzen da Breakpoints. Und jetzt sehen wir da was. Diese Code Lenses, die wir schon vorher gesehen haben, diese Ultimate, dieses ultimative Feature, ja, leider nur Ultimate, deswegen heißt es ja auch ultimatives Feature. Das Referenz haben wir schon gesehen, aber was ist das? SQL User, das ist ein Bug. Ja. Aber normalerweise wird der Brian Keller stehen. Das ist ein Demo-Image-Bug. Und ich habe hier verschiedene Namen stehen über den Klassen und über den Methoden. Und das Nette ist, ich sehe nämlich jetzt, wer hat die Methode zuletzt verändert. Ja, ich sehe nicht nur, wer hat das File zuletzt verändert, sondern ich sehe, wer hat die Methode zuletzt verändert. Und kann mir hier die Changes anschauen und den Change-Sets entsprechend auch aufmachen, direkt von da. Ja. Sagen, okay, was ist da der Unterschied zwischen dem? Ich möchte den Vergleich sehen und kann mir dann direkt das anschauen lassen, anzeigen lassen. Wenn Sie den Luxus einer Lync-Installation auch noch haben, dann haben Sie hier auch eine Lync-Integration. Das heißt, Sie können, okay, den User nicht, aber hier die Julia, diesmal war es nicht mein Telefon, die Julia hier direkt sozusagen anchatten und sagen, warum hast du das so und so gemacht? Gut, angenommen, die Julia ist jetzt schwer am Werken, die Julia setzt sich da ein paar Breakpoints rein, die hat ja sehr viel Arbeit, wir haben ja alles Mögliche zugeteilt und wir arbeiten jetzt drinnen. Wir setzen unsere Watch-Windows, wir setzen Variablen da drinnen, alles Mögliche wird hier gesetzt und jetzt kommt jemand rein, das ist was natürlich, was auch nie was passiert, ja, dass jemand mitten in meiner Arbeit vorbeikommt und sagt, mach was anderes. Ja. Die Kanadier können sich mit ihrer Postleitzahl nicht am Store anmelden. Ja. Nette Anekdote am Rande, wenn Sie das Microsoft Store kennen, das Windows, wo Sie Microsoft-Produkte online kaufen können, da konnten Sie zumindest bis zu einer gewissen Zeit sich nur mit einer fünfstelligen Postleitzahl die Sachen ordern. Ja. Was in Österreich, wenn man nur 4 Postleitzahlstellen hat, ein bisschen schwierig ist. Man muss dann halt immer Nuller davor schreiben. Aber genauso ein typisches Real-World-Sample wollte man da sozusagen haben. Deswegen haben wir das auch in Real Life implementiert. So, in dem Falle, ja, sage ich jetzt, okay, ich muss jetzt alles liegen und stehen lassen. Ja? Und das ist der typische Effekt, wo ich jetzt sehr, sehr viel Zeit verliere, üblicherweise. Und auch noch immer, ja, weil nach Dom DeMarco, der, das ist schon ein bisschen älter, jetzt schon fast 10 Jahre her, dass er das Buch geschrieben hat, aber noch immer aktuell, Timeslacks oder Zeiträume, da beschreibt er ganz nett, wenn jemand aus seiner aktuellen Arbeit herausgerissen wird, aus einer konzentrierten Tätigkeit, braucht man ungefähr eine halbe Stunde, bis man geistig wieder dort drinnen ist. Ja? Kennt übrigens jemand den Hey-Joe-Effekt? Ja, da nickt jemand, haben Sie schon ein T-Shirt? Dann können Sie nachher ein T-Shirt holen. Der Hey-Joe-Effekt, das ist auch ein lustiger, kostet auch viel Produktivität. Das ist das, man arbeitet an irgendwas und hat ein Problem. Dann geht man zum Kollegen und sagt, hey Joe, ja, kannst du mir bei dem helfen? Ja? Dann steht der auf und kommt zu mir her und hilft mir. Natürlich kommt er nicht weiter und sagt, hey Joe, und nimmt den nächsten. Und dann haben wir auf dann 10 Leute um einen Tisch rundherum stehen und eine Stunde lang eine Lösung für ein Problem suchen. Ja? Was man wahrscheinlich dann in Bing oder in Google gefunden hätte. Egal. Das ist der Hey-Joe-Effekt, wurde eine Zeit lang als einer der wichtigsten wirtschaftlichen Herausforderungen gesehen. So, Suspend, ich möchte jetzt meine Arbeit weglegen und ich möchte nicht nur das, was ich geändert habe, die Dateien weglegen, sondern ich möchte alles weglegen. Ich möchte auch gerne bitte meine Breakpoints behalten, ich möchte auch gerne meine Watch-Windows-Einstellungen behalten, alles. Und dazu gibt es dieses Suspend, auch ein Premium-Feature, sage ich Suspend, defaultmäßig schlägt er mir hier den Namen des Work-Items vor und sage hier Suspend. Und jetzt räumt er mir alles weg, er legt alles in ein sogenanntes Shelf-Set. Ein Shelf-Set ist sozusagen wie ein Regal, wo man halt die ganzen Source-Code-Änderungen mal reinschmeißt. Das ist übrigens auch das, was Sie machen sollten, wenn Sie auf Urlaub gehen. Wenn Ihr Code nicht fertig ist und Sie wollen ihn nicht einchecken, dann legen Sie ihn bitte in ein Shelf-Set, ja. Warum macht man das, wenn jemand dann draufkommt während ihres Urlaubs, dass er dann doch irgendwo dort an dem Code weiterarbeiten will und ihre Änderungen, sofern sie auch noch nicht vollständig sind, trotzdem gerne hätte, dann hat diese Person zumindest eine Chance, das aus einem Shelf-Set zu laden und muss sie nicht im Urlaub anrufen, wenn sie dann irgendwo auf den Malediven im Strand liegen und sagen, ja, mein Laptop ist leider zu Hause und in den Kasten eingesperrt. Blöd, ja? Gut, jetzt haben wir das suspended und jetzt können wir auch hergehen, die Breakpoints löschen. Delete all Breakpoints, wir können das Window-Layout komplett resetten, etc. Das nächste, was wir machen wollen, ist, wir wollen diesen Bug suchen. Canadian. Wir finden das ein Bug. Auch sehr nett, die Work-Item-Suche da direkt integriert. Wir machen den Bug auf, fügen dann einen neuen Task hinzu. Sagen New Task, Fix It. Da. Und wem werden wir den Task jetzt geben? Da, Julia, genau. Und der, der es gesagt hat, der kann sich dann nochmal ein T-Shirt da holen. Ja? So, der Julia, die macht alles. So. 8 Stunden wieder, ja. Gut. Schauen wir mal, ob wir wirklich 8 Stunden brauchen. Vielleicht schaffen wir das auch in 8 Minuten. Wir haben den Task jetzt hinzugefügt. Können das wieder zumachen. Gehen jetzt wieder in den Team Explorer auf My Work. Und, ah, wir haben jetzt ein neues Item. Okay, jetzt sind wir wieder in Progress. Wir müssen das beheben, ja. So, nächste schwierige Frage für ein nächstes T-Shirt. Bitte aufzeigen. Also ich schaue mal bei der Seite noch immer da drüben. Bitte aufzeigen, ja. Wo könnte denn der Fehler liegen, der Postleitzahl, in welcher Klasse? Ja. Zip-Code würde ich nicht als Klasse machen, ja, aber... Was? Rastermann, nein. Was schreibt man auf einen Brief drauf normalerweise, wenn man irgendwo hinschicken will? Adresse, ja genau, ja. Also auch ein T-Shirt verdienen. Adresse. So, das heißt, wir schreiben hier ein Address. Die Amerikaner schreiben das mit Doppel-D. So. Und wie es der Zufall so will, können wir das ganz einfach beheben, so ein Bug. Wir tun einfach Sachen auskommentieren und andere wieder einkommentieren. So, das behoben. 8 Sekunden. So, jetzt ist die Julia aber leider keine Regular Expression Expertin. Ja, und ich muss sagen, ich kann das auch nicht lesen. Ja, das ist der Horror. Ja. Ich hasse Regular Expression, so praktisch sie sind. Ja. Gut, jetzt kenne ich. Jetzt weiß ich eigentlich nicht, ist es da richtig, was ich gemacht habe oder nicht. Und es wäre vielleicht an der Zeit, jemanden zu fragen, der das wissen könnte. Und dazu verwende ich sowas wie Code Review, auch ein Premium-Feature. Request Review und sage, lieber Brian Harry, zum Glück bist du ja in meinem Team. Kannst du mir da helfen? Schreib rein, please have a look at the regex I found accidentally in the code. So, das ist jetzt falsch geschrieben, aber es macht nichts. Submit Request und schickt das jetzt dem Brian Harry. So, wie schaut das jetzt für den Brian Harry aus? Switch User. Check. Muss ich jetzt in die Domäne verbinden? So, zum Glück kenne ich im Brian Harry sein Passwort. Kann man sich hier anmelden. Ah, der hat Google installiert. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Ultimate. Visual Studio. Klar, der Brian Harry verwendet Ultimate. So. Connecten uns hier wieder in unser Teamprojekt hinein. In dem Fall nicht Tailspin Toys. Wir wollen hier Fabricum Fiber wieder verwenden. Er geht hier auch auf My Work. Und er hat hier bei Code Reviews einige stehen. Ich möchte jetzt hier nur die Incoming Requests sehen. Und da sehe ich gleich, Julia hat einen Code Review requested. Und ich kann einmal sagen, hier, ich akzeptiere den Code Review. Kann auch hier noch weitere Reviewers hinzufügen, sollte ich selber nicht die Kompetenz haben, diese Regular Expression zu beheben. Ich sehe auch, welche Dateien die Julia geändert hat und was sich darin geändert hat. Ich klicke da drauf und sehe, aha, das hat sich geändert. Ratzt, schaut gut aus, passt, ja. Kann ich sagen, okay, ist in Ordnung, schreibe als Kommentar zurück, passt. Diese Kommentare kann ich auch wegschicken, ja, wenn man sich das jetzt ein bisschen zeitverzögert vorstellt, die Julia in einer anderen Zeitzone oder wir hier in einer anderen Zeitzone als der Brian, auf alle Fälle, der liest das vielleicht erst morgen, ja, schickt das jetzt schon weg und habt sozusagen auch eine Offline-Kommunikation, ja. Es muss ja nicht sein, dass das jetzt in einem Arbeitsschritt erledigt ist. Auch die Julia könnte das inzwischen, wenn es jetzt nicht gerade so kritisch wäre, auf ein Shelfset legen. Natürlich wird man, wenn man im Nebenzimmer sitzt, einfach rübergehen oder über Link chatten. Ja. Letztens hat einer gesagt, im Nebenzimmer aufstehen, rübergehen, sicher nicht. Ja. Aber ein bisschen Bewegung schaut wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann stellt der Brian Herre zum Beispiel da drinnen fest, ZIP könnte man vielleicht umbenennen, Add Comment, machen wir doch bitte Postal Code draus. Please consider. Die Amerikaner sind immer so schreiben das immer sehr vorsichtig. Please consider renaming to postal code. Ja? Bei uns würde das als Vorschlag gelten, in Amerika würde das bitte als Befehl gelten. Ja? Das ist einer der wichtigsten kulturellen Unterschiede, die ich feststellen musste, wenn jemand schreibt, könnten wir beim nächsten Mal achten bei einem Event, wenn wir das und das so machen, dann ist das nicht ein Vorschlag, sondern ist das eine Aufforderung. Ja? So, jetzt sind wir fertig mit unserem Review. Und jetzt können wir sagen, send finish, looks good. Schicken das wieder zurück an die Julia. Damit haben wir das jetzt fertig und erledigt von unserer Seite. Logout. Und melden uns wieder als die Julia an. Ja, drückt hier einmal Refresh und schon haben wir das Code-Review-Ergebnis zurückbekommen. Okay, erledigt, super, passt. Was schreibt er da? Aha, ich soll irgendwas umbenennen. Ah. So, abgehakelt. Und dann kann ich hier oben sagen, Close Review Complete und mein Review ist jetzt completed. Jetzt kann ich das Ganze einchecken. Gehe auf Pending Changes, sage Check In. Und da, jetzt hat es nur kurz gesehen, hat man jetzt ganz kurz noch gesehen, diesen Task da drinnen und den Bug, die waren beide, also diesen Review, Entschuldigung, den Review und diesen Task, die waren da unten bei Related Work Item aufgelistet. Also nicht nur den Task, den ich mir hineingeschoben habe, sondern auch den Review, den ich innerhalb da losgetriggert habe, ist hier automatisch assoziiert worden. Ja? Nach einer geraumen Zeit werden wir da drinnen, ihr könnt mal probieren, Refresh zu drücken. Ja? Okay, passiert noch nichts. Das dauert einen Zeitl. Ich weiß nicht, ob wir es noch in der Demo unterkriegen. Aber nach ein paar Minuten werden wir da sehen, dass da ein zusätzliches Codelens dazukommt, nämlich dass hier ein Review passiert ist. Weil auch der Review wird als Codelens dargestellt und ich sehe dann auch gleich, sozusagen, wenn eine Methode irgendwie komischen Code enthält, würde ich sofort das sehen, dass da ein Review schon passiert ist. Gut, jetzt möchten wir eigentlich wieder an die Stelle zurückkehren. Ich bin jetzt da in Adresse drinnen. Aber eigentlich möchte ich wieder zu meinem vorigen Thema zurückkehren. Und jetzt kann ich hier zu meiner Suspended Work gehen, klicke auf Create UI und sage hier Resume. Und ab dem Zeitpunkt wird hier sofort alles wieder zurückhergestellt. Es werden meine Breakpoints wieder gesetzt, es wird beim Watch-Window wieder hergestellt, es werden die ganzen Einträge in meinen Watch-Windows wieder alles hergestellt, es wird alles genauso hergelegt, so wie ich das vorher hatte. Ich habe wieder meinen Customers-Controller offen und ich habe meinen Full-Kalender offen und Adresse ist weg. Und ich habe auch meine Dateien wieder ausgecheckt. Und kann jetzt wieder hergehen und sagen, okay, Check-in. Wir sind dann. Hier sehe ich auch mein Associated Work Item. Entweder Resolve oder Associate kann ich hier auswählen. Hopsala. Und sage hier Check-in. Und jetzt können wir nochmal schauen, ob es vielleicht doch noch kommt. Ratte. Gut. Will er nicht herzeigen. Schauen wir später nochmal vorbei. Was kann ich noch machen? Annotations wollte ich noch herzeigen. Gehen wir nochmal auf Customers Controller. Annotations ist auch ein wichtiges Feature, das Sie kennen sollten. Customers Controller. Wenn Sie rechte Maustaste drücken, Source Control Annotate, dann werden hier alle Changes, die in dieser Datei gemacht wurden, hier visualisiert. Und zwar sehen Sie, was wurde in Change Set 6 geschrieben, was für ein Code, was wurde in Change Set 34 geschrieben, was in Change Set 6 wieder, 639. Sie sehen hier, was in den einzelnen Change Sets geschrieben wurde. Ja? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel nicht wissen wollen, was in 39 passiert, sondern alles, was da unter und 34 war, dann können Sie einfach hier sagen, Annotate this version. Und Sie bekommen hier 634, aber da haben wir die 39er zum Beispiel nicht drin. Und Sie sehen den Code, wie zu diesem Zeitpunkt war. Was ich hier noch drinnen habe, ist, wenn ich hier auf ein Change Set draufklicke, kann ich das Change Set hier auch gleich öffnen, die Change Set Details, und kann hier dann zum Beispiel so Dinge machen, wie Review zum Beispiel requesten. Also Annotate Feature, auch ein sehr wichtiges Feature. Gut, gehen wir mal in die Web-Oberfläche, ins Dashboard. Der Code, Change Sets, finden wir da unser ganzen Change Set. Wenn ich in ein Change Set hineingehe, dann bekomme ich hier die Übersichtsansicht und kann hier neue Kommentare hinzufügen. Sehr sinnvoll. Ja. Ja, kann ihr einen Kommentar reinschreiben. Ja, kann man die auch Side by Side anschauen, kann ihr rechts und links, je nachdem, wo es relevant ist, Kommentare reinschreiben und kann die da hinzufügen. Die können auch andere Leute von dort noch beantworten, Daten dazu schreiben und man kann von dort auch dann entsprechend weitere Schritte setzen, wie zum Beispiel einen Bug erstellen oder ein Product Backlog Item oder einen Task generieren. Ja, daraus. Upsi. Wenn ich dann nochmal auf Change Set gehe, das funktioniert übrigens mit Git genauso. Ja? Und Sie sehen dann hier in den Commits bzw. in den Change Set auch hier sofort ein Symbol, wo es hier Codeänderungen sozusagen gegeben hat. Auch ein neues Feature in Team Foundation Server 2013 sind die Team Rooms. Das kann man sich so als Projekt-Tagebuch vorstellen, wo man reinschreiben kann: Hi Brian, at Brian Harry, had you had a great day and have you looked at work item 211? I love Visual Studio. Also man kann hier auch so kleine Icons hinzufügen. Nett ist, dass er hier sofort das Work-Item markant hat. Also alles, was ich mit dem Nummernzeichen hier schreibe, kann ich direkt dann hier als das Work-Item öffnen. Woher weiß der Brian Harry, dass ich ihm jetzt dann eine Nachricht hinterlassen habe, wenn er da reinschaut? Er sieht das ein bisschen anders visualisiert. A little light to myself, my name is Julia. Julia. Und zack, so würde der Brian das dann sehen, farblich heller markiert. Ja. Kann da auch URLs reinschreiben, zum Beispiel www.codefest.at. Das erkennt er automatisch, man kann es gleich anklicken. Er kennt auch andere URLs. Und dann haben wir da noch Dinge, die hat offensichtlich kein Mensch dazu geschrieben, ja, weil dieses Icon, außer es hat jemand sich das als Icon genommen, ja, aber das sind Events. Ich kann hier noch Events hinzufügen. Und zwar Events, wenn zum Beispiel ein Bild passiert, ja, wenn Codeänderungen passieren, wenn Work-Items abgedatet werden oder wenn ein Code-Review passiert, dann möchte ich das da drinnen in dieser Liste sehen. Wenn ich das eingestellt habe, dann bekomme ich diese Events da drinnen auch und habe ein Projekt-Tagebuch. Ich kann hier auch in der Zeit zurückgehen, übrigens Feature-Request, wäre cool, wenn man die Sachen, wo Einträge drin sind, fett machen könnte. Dann kann ich hier zurückgehen in der Zeit und kann schauen, okay, was war denn da an dem Tag, wenn ich ein paar Tage nicht im Office war, kann ich zurückgehen in der Zeit und kann mir anschauen, was sind denn so für wichtige Ereignisse passiert. Reply gibt es nicht in der Hinsicht, dass Sie direkt unter einen Reply setzen können, also dass es Hierarchien gibt, gibt es nicht. Was war da? Ah, zur Zeit nicht. Ja? Also zur Zeit ist es nur in der Web-Oberfläche. Ja? Könnte man aber zum Beispiel auf User's Voice einkippen, wenn Sie das haben wollen. Ja? Oder wenn Sie ganz super sind, können Sie das Visual Studio Extensibility SDK und das Team Foundation ja. Nein, also man könnte das theoretisch machen, ja? Aber zur Zeit ist es nicht drinnen. Ja? Geht zur Zeit nicht. Ja. Code Review ist grundsätzlich ein. Aha. Naja, es gibt Code Review Items. Wenn Sie einen Prozess, ein altes Prozess-Template haben, wo diese Work-Items für Code Review nicht drinnen sind, dann könnte es sein, dass das nicht funktioniert. Also wenn Sie noch eine ältere Version vom Team Foundation Server haben, wo Sie die Reviews noch nicht drin haben, das ist übrigens ein Feature, was es schon seit 2012 gibt, also noch 2010 haben, ja. Oder wenn Sie ganz eigens generierte Templates haben, dann brauchen Sie zumindest die entsprechenden Work-Items drinnen. Wenn Sie die nicht drinnen haben, diese Work-Item-Types, die brauchen Sie. Die ist abhängig, ja klar, weil Sie sonst ja diese Work-Item-Types nicht generieren können. Ja. Sie haben ja sonst diese Work-Item-Types nicht drin und die brauchen Sie natürlich, die müssen Sie hinzufügen. Ja. Aber guter Punkt, wenn Sie Custom-Templates verwenden, deswegen, also wir sagen auch meistens, wenn Sie Custom-Templates verwenden, schauen Sie, wenn man es schon länger hat, ist natürlich schwieriger, aber normalerweise sollte man schauen, dass man ein bestehendes nimmt und von dort Sachen dazuhängt. Ja, man kann natürlich immer welche von Scratch wegschreiben, ja, aber besser ist es, bestehende zu nehmen und die zu erweitern. Ja. Es gibt auch ein Tool, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt ein paar Tools, mit denen Sie Prozess-Templates aktualisieren können oder wo Sie zumindest Ja. Ja, wenn Sie da nochmal zu mir runterkommen, Herr Kattel, da lassen wir irgendwas, ich schaue danach, ich weiß es nicht auswendig, wie dieses Tool heißt. Ja. So, schauen wir nochmal jetzt in die Adresse rein. Das lasst mir keine Ruhe, es muss doch sein, dass das aktualisiert irgendwann einmal. Review, das ist doch eine Grätze. Ah, jetzt, ha, Work-Item, ja. Associated, ein Work-Item wurde mit dieser Methode assoziiert, nämlich dieser Task hier. Und ich sehe auch gleich den Review da drin und kann hier gleich direkt sozusagen dorthin navigieren. Ja. Gut. Ja, machen wir noch ein Check-in. Changes. Da habe ich schon alles eingecheckt. Passt. Die Slides. Automated Build. Das, was Sie auch machen sollten, unbedingt automatisierten Build fahren. Ja? Man kann natürlich selber auf der Maschine auch bauen, aber im Sinne vor allem, wenn Sie dann später Release Management betreiben, es gibt ja ein neues Produkt von Microsoft, was in gewissen MSDN-Versionen auch enthalten ist, der Release Management. Und Release Management erlaubt es Ihnen sozusagen ein kontrolliertes, anhand eines Prozesses auch definiertes Release Management zu machen. Weil wenn Sie heute erst entwickeln, was kompilieren, dann geht das in einer kleinen Produktion üblicherweise, sondern durch das Laufen mehrerer Stages. Zuerst kommt es vielleicht in ein Environment, wo dieses Development-Ding getestet wird, dann kommt es in ein Integrationsszenario, wo alle Komponenten zusammen, Quality Assurance und irgendwann kommt das mal in Produktion. Da sind natürlich viele Leute involviert und es wäre cool, wenn es einen Mechanismus gibt, der das erstens automatisch in diese Sachen hinein deployt und wo man das auch erprüfen kann. Dazu gibt es das Release Management-Werkzeug. Da können wir mal eine eigene Session zu dem Thema machen. Wenn Sie hier Build ist ein wichtiger integraler Bestandteil der ganzen Geschichte, Build verwenden wollen, dann verwenden Sie das Build-Service und den Build-Controller. Und die sind immer eins zu eins gebunden an die Team-Projekt-Collection. Ja? Ein Build-Service mit einem Build-Controller ist immer an eine Team-Projekt-Collection gebunden. Ja? Kann nicht mehrere gleichzeitig bedienen. Es gibt auch das Requirement, dass ein Build-Server und ein Build-Controller immer auf einer Maschine, auf einer physischen laufen muss. Das kann auch der Team Foundation Server sein, wobei es ist nicht empfohlen. Warum? Wenn Sie Checkouts, Check-ins machen und sonst mit dem Team Foundation Server arbeiten und nebenbei läuft ein Build, das ist ziemlich ressourcenintensiv, wäre es geschickter, das auf eine eigene Maschine auszulagern. Ja? Es gibt, und das ist weder recommended noch supported, die Möglichkeit, auch mehrere Build-Services mit mehreren Build-Controllern auf einer Maschine zu betreiben. Ja? Aber wie gesagt, weder recommended noch supported. Aber wenn Sie es unbedingt machen wollen, Sie finden im Internet eine Anleitung dazu. Der Build-Controller selber verteilt im Wesentlichen nur Aufgaben, der baut selber nicht, der verteilt die Aufgaben an sogenannte Agents. Und die Agents, die können jetzt entweder auf der Maschine liegen, wo auch der Build-Controller liegt, je nachdem, wie viele Ressourcen sie dort verfügbar haben oder auf eigenen Maschinen. Ja. Manchmal macht das auch Sinn, verschiedene Maschinen zu verwenden, weil wenn Sie zum Beispiel Windows Store Apps bauen und die automatisiert bauen wollen, Windows Store Apps können nur auf Windows 8.0 oder 8.1 Maschinen gebaut werden, je nachdem, welche Version Sie bauen. Ja. Mit der entsprechenden Visual Studio Version. Das heißt, Sie brauchen die entsprechende Edition und die entsprechende Betriebsversion auf einem Rechner drauf. Und dazu können Sie die Tags verwenden. In der Build Definition, die wir dann nachher sehen werden, können Sie definieren, wo der Build sozusagen, was der für Requirements hat. Und das können Sie mit dem Tag definieren und sagen Sie, diese Windows Store Application, diese Build Definition hat den Tag Windows Store. Damit weiß der Build Controller, das kann er nur auf einem Agent bauen, der Windows Store hat. Und dann gibt er das automatisch nur den Agent. Und so können Sie die Last sozusagen hier verteilen, beziehungsweise anhand verschiedener Requirements definieren. Wir werden uns ganz kurz anschauen, nur dass Sie wissen, wo Sie nachschauen müssen. Wenn Sie die Team Foundation Server CD hineinlegen, können Sie dort den Build Server von der Team Foundation Server CD installieren und konfigurieren Sie es dann in der Team Foundation Server Administration Console. In der Build Configuration finden Sie den Eintrag. Ich will das jetzt nicht ändern, weil sonst zerstört man das meine Release Management Konfiguration. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum, wenn ich alles entferne und das genau gleich wieder hinzufüge, warum das dann nicht funktioniert. Das muss ich noch herausfinden. Aber im Wesentlichen fügen Sie zuerst das Build Service hinzu. Da teilen Sie die Collection. Da geben Sie die Collection an. Welche Team Collection will ich das Build Service sozusagen anbinden? Und hier die Kommunikation zu den Build Agents. Wenn Sie den Port nicht verändern, lassen Sie es bitte auf 9191 einfach. Dann fügen Sie hier normalerweise den Build-Controller als erstes dazu. Beim Build-Controller können Sie auch einen Versioning-Control-Pfad zu den Custom Assemblies angeben, falls Sie welche speziellen brauchen. Und dann fügen Sie die Agents hinzu. Die Agents, da können Sie die Tags definieren, können sagen, okay, dieser Agent hat dieses Tag. Ja? Und das machen Sie auf den einzelnen Agent-Maschinen. In dem Fall ist alles auf der einen Maschine drauf, aber sowohl, also die ganzen Agents hier müssten Sie nicht hier draufgeben, die könnten Sie sozusagen auch auf einer anderen Maschine sozusagen draufgeben. Und müssten dann natürlich entsprechend den Controller auswählen. So, wir gehen zurück in Visual Studio. Build ist natürlich ein bisschen mehr, als ich daher zeige. Also über Build kann man sich auch einen ganzen Tag reden, vor allem wenn es darum geht, Build zu customizen. Ja? Da ist ein ganzer Workflow dahinter. Und wenn wir uns jetzt einmal diesen Build Definition hier anschauen, das sind einmal die einfachen Einstellungen. Hier ganz normal General, der Name, Beschreibung von dem Build. Hier kann ich einstellen, ob ein manuelles Processing gewünscht ist. Also wenn ich hier rechte Maustaste drücke und sage Run Build, ja, Queue New Build, ja, dann, wenn das enabled ist, dann geht das problemlos vonstatten. Wenn ich sage Pause, dann muss es erst den Build-Administrator genehmigen. Und wenn es disabled ist, kann ich gar keine manuell starten. Das macht bei Build Definition Sinn, die ihr nicht manuell habt zum Beispiel. Wenn ich hier Continuous Integration aufgedreht habe und sozusagen jedes Mal, wenn jemand was eincheckt, einen neuen Build mache, dann macht es keinen Sinn, dass ich den manuell nochmal losschieße für diese Build Definition. Rolling Build, Gated Check-In ist sehr interessant. Gated Check-In nimmt ihre Änderungen und checkt sie nicht ein. Das heißt, wenn sie einchecken wollen, passiert kein Check-In, sondern sie machen zuerst ein Shelfing. Und der Build muss zuerst durchlaufen, die ganzen Anforderungen, wie keine Ahnung, Architekturdiagramm muss passen, da dürfen keine Fehler drin sein, Code-Analyse muss sein, Code-Coverage muss da sein, was auch immer sie definieren da drinnen. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann schmeißt der Build-Server das zurück und sagt, sorry, du kannst nicht einchecken, dein Code ist nicht hochqualitativ genug. Ja? Und das ist dann, wo man diese Checkbox hat, Overrule, ja? Und wo man das sozusagen überspringen kann, aber wo es auch die Alerts gibt, wo ich sozusagen den Projektadministrator notifizieren kann. Warum gibt es diese Checkbox überhaupt? Es könnte ja sein, dass in einem kritischen Fall ich jetzt gar keine Zeit habe, da großartig jetzt alle Code-Guidelines auszukommentieren, weil ich jetzt normalerweise sehr streng bin mit den Code-Guidelines, habe aber ja gerade einen systemkritischen Fehler und das kostet mich gerade tausende Euro pro Minute, ja. Da möchte ich jetzt nicht schauen, ob ich guten Code geschrieben habe. Ich möchte einfach nur schauen, dass ich den Bugfix möglichst schnell rausschippe, ja. Und da kann es zum Beispiel Sinn machen, dass ich das zum Beispiel hinsetze. Darum gibt es das. Source Settings, Build Defaults, sowas, was ist noch wichtig? Process. Ja? Process definiert den Build-Prozess, wie der Build-Prozess definiert, wie der abläuft. Und wenn Sie da unter Show Details rein sind, sehen Sie hier, wurde das Release Default Template ausgewählt. Das Release Default Template haben Sie dann zur Verfügung, wenn Sie den Release Management installiert haben. Und Release Management fügt hier eben noch einen weiteren Schritt hinzu, der nimmt diese fertigen Package, also diese fertige kompilierte Sachen, package das zusammen und übergibt es dem Release Management. Und der Release Management können Sie dann das Deployment machen. Das ist im Wesentlichen nichts anderes als ein XAML, Windows Workflow Foundation Workflow, der in einem XAML definiert ist, das Sie hier anschauen können bzw. runterladen können. Wenn Sie das ändern wollen, brauchen Sie einen großen Monitor. Ich sage es Ihnen gleich, das sind sehr komplex, diese Files. Und Sie können damit sehr, sehr viele Dinge tun, aber es ist auch nicht gerade trivial. Da gibt es eigene Experten, die sich nichts anderes beschäftigen als mit Bildautomatisierung. Und hier unten konfigurieren Sie den Prozess. Sie können im XAML drinnen Properties definieren, die Sie sozusagen nach außen exposen und die man dann hier in dieser Konfiguration auswählen kann. Wie hier unter Advanced, in Agent Settings, kann ich hier dann zum Beispiel die Tag-Filter auswählen und sagen, für meine Deal-Definition brauche ich einen speziellen Tag-Filter. Dann haben Sie hier noch die Retention Policy. Retention Policy ist im Wesentlichen, wie lange hebe ich mir gewisse Builds auf. Ja? Triggered und manuell oder Private Builds, wie lange hebe ich mir die überhaupt auf. Ja? Üblicherweise ein Release-Build würde man wahrscheinlich für immer aufheben, der gut gegangen ist. Ja? Einer, der fehlgeschlagen ist, weiß nicht, der interessiert mich vielleicht alle letzten 10 Mal, wo ein Build fehlgeschlagen ist, aber dann interessiert es mich eigentlich nicht mehr, warum der Build dort fehlgeschlagen ist, den Zeitpunkt. Kann man dann wegräumen. Sonst sammelt man nur Datenmüll. Collecting Feedback. Wenn Sie Feedback holen von Ihren Usern, entweder vom Fachbereich oder von Ihren Kunden, dann ist das meistens insofern sehr schwierig, weil normalerweise der Kunde oder der Fachbereich andere Dinge zu tun hat, als Ihre Software permanent zu überprüfen, ob das jetzt eh das ist, was er haben will. Ja? Und dass er da Feedback geben muss. Weil es bedeutet für eine Arbeit, ja, wenn ich im Daily Business bin und es kommt permanent jemand daher und sagt, ja, schau doch mal die Applikation an, passt sie so, ja, muss ich sie jedes Mal durchschauen, ja, und ich muss vor allem meine Beobachtungen in irgendeiner Form kommunizieren. Das heißt, ich muss entweder anrufen oder ich schreibe sie in eine E-Mail zusammen oder ich treffe mich nachher zu einem Meeting und gehe das durch. Es kostet mich immens viel Zeit. Und Feedback oder das Feedback-Tool, was wir da jetzt gleich sehen werden, das hilft mir genau bei diesen Problemstellungen, bei dieser Problemstellung, ja. Das Feedback-Tool selber ist ein kostenloses Tool. Also ich will einen kleinen Catch. Das Feedback-Tool selber kann man kostenlos runterladen, heißt Microsoft Feedback Client, kann man runterladen. Und das, was was kostet, ist das Requesten von Feedback. Ja? Achten Sie nicht zu früh, es gibt einen Fall, der trotzdem kostenlos ist, wo man das Feedback-Tool trotzdem verwenden kann. Das sage ich, das erzähle ich gleich. Ja? Ich kann hier reingehen und dieser Request-Feedback-Button, das ist jetzt dieses Premium-Feature, ja? Oder Test Professional. Ich sage jetzt Request-Feedback und schreibe hier rein, ja, ich möchte bitte der Brian Harry, soll mir bitte ein Feedback geben zur Web-Replication Fabricum Fiber Test. Please use Internet Explorer 9 or higher. Und dann sagen wir dann noch, Title of Feedback Item is Customer Editing Screen. Look at the custom. Gut. Da kann man jetzt noch weitere Feedback Items hinzufügen. Da oben gebe ich ihm an, wie er die Anwendung starten kann, der User, der das Feedback sozusagen geben soll. Bei Web-Applikationen, haha, natürlich sehr einfach, typisches Demo, ja. Wenn ich hier Remote-Maschine habe oder kleine Application, wird es ein bisschen schwieriger, weil ein Deployment macht mir das Ding nicht. Ja? Also ich muss schon dafür sorgen, dass es dann irgendwie auf seine kleine Maschine hinkommt. Ideal ist vielleicht Remote-Desktop. Ja? Oder ich habe irgendeinen Deployment-Mechanismus. Mit Preview kann ich mir das jetzt anschauen. So schaut das aus, das Mail, das diese Person bekommt. Sie bekommt auch einen Hinweis, dass sie einmal dieses Feedback-Tool installieren muss und dann kann man da die Feedback-Session starten. Wir schicken das jetzt als Mail weg. So, und jetzt vorher, wegen dem Kichere, wegen dem Feedback-Tool, ah, das kostet aber was beim Request. Was Sie immer machen können ist, und wo es weiterhin kostenlos ist, ist, wenn Sie das Feedback-Tool runterladen, Sie können volontäres Feedback geben. Ja? Das heißt, volontäres Feedback ist kostenlos, da muss ich halt auswählen, okay, wo möchte ich hin? Fabricam Fiber, dazu möchte ich ein Feedback geben und dann kann ich hier einfach Feedback geben, kann das wegschicken. Das taucht dann im Team auf, hat dieselben Funktionalitäten, die Sie gleich sehen werden, nur Sie haben nicht diese Assoziation zwischen Request, ja, zwischen dem requesteten Feedback und dem Feedback-Ergebnis, sondern Sie kriegen einfach nur ein Feedback rein. Ja. Aber das ist kostenlos. Ja. Generell gilt, immer wenn Sie ein Feedback schicken, ein Work-Item anlegen sozusagen. Work-Items anlegen ist immer kostenfrei. Ja? Wenn Sie einen Bug erfassen, die Leute, die einen Bug erfassen im Foundation Server, brauchen keine Client Access License. Ja? Auch wenn ich ein Requirement erfasse, da brauche ich keine Client Access License. Alles, wo ich immer ein Item nur erfasse oder mein eigenes Item bearbeite, dazu brauche ich keine Client Access License. So, wir gehen jetzt aber rein unter C, Init, Pub, Mail, Root, Drop Folder und gehen da jetzt in den Drop Folder hinein. Das ist eine Mail auf. Da drin haben wir jetzt unseren Request. Nein, das ist es nicht. Da drinnen. Da. Start your feedback session. Cancel. Start your feedback session. Yes, continue. Jetzt kommt der Feedback Client. Jetzt kommt eigentlich das Wesentliche. Erst einmal brauche ich dann auf die Application draufklicken, wenn es eine Web-Applikation ist. Wohlgemerkt, ja. Dann sage ich Next. Und jetzt, und das ist jetzt der große Vorteil, ja, ich brauche es nicht mehr in eine Mail zusammenzuschreiben. Ich sage, okay, ich möchte Screen with Voice Aufzeichnung haben, wenn ich ein Mikrofon habe. Ja. Oder ich kann sagen, ich möchte nur Screenshot Recording machen. Ja, Screen Recording. Ich möchte ein Video aufzeichnen. Nimm's. Okay. Gehe ich hier auf Customer Editing Screen. Gehen wir hier auf Edit. Schauen da rein. Ach, da fehlt die Telefonnummer. Kann ich da abstoppen? Kann sagen, ich mache einen Screenshot davon. Doppelklick. Da Zack, zeichne da ein Pfeilchen hinein, mach das wieder zu und schreibe rein, please add a phone number. Also wenn ich schreibfaul bin, kann ich das alles mit Stimme aufnehmen, ja, kann auch Files dazu attachen, kann ja relativ schnell drüber gehen über meine einzelnen Feedback-Items, sag Next, sag Submit und ich bin fertig und ich kann mit meinem Daily-Business weitermachen. Und das ist eines der großen Vorteile, die ich habe mit dem Feedback-Tool, wo ich dem Stakeholder oder dem Kunden viel Arbeit ersparen kann beim Feedback geben. So, wenn wir da jetzt einen Refresh machen, sehen wir, da gibt es ein Feedback hier drinnen. Ja. Oder jetzt reingehen. Aufklicken, Open. Und sagen wir, hier haben wir das Video schon drinnen automatisch und sehen genau, was hat der gemacht. Und können uns anhören, sozusagen Audio, die, wenn wir Audioaufzeichnung haben, was da drinnen ist. So, jetzt kann sich hier noch jemand ein Headphone verdienen. Auf der Seite einmal. Bitte aufzeigen. Ja. Wozu brauche ich keine KI beim Team Foundation Server? Jemand, der noch nicht hat. Ah, schon ein T-Shirt. Was? Ein abgesetzter Request, ja, von einem Worker-Item. Ja. Nicht nur Request, sondern generell Worker-Items. Ja, bitte dann nachholen. So, und dann fragen wir da drüben noch eine Frage. Da haben wir auch noch ein Ding. So, was fragen wir da? MSDN-Subscription, wird die pro Unternehmen oder pro Person lizenziert? Da war das erst pro Person, ja. Sorry, aber der hat zuerst aufgezeigt, der hier. So. Wenigstens kriegt man in Wien die richtigen Antworten. Ne? In den Bundesländern kann ich sagen, ja, wo Firma? Ja, kann ich aber gleich sagen, welche Firma? Na. So. Gut, wo haben wir? Feedback-Tool. Okay, das haben wir erledigt. Ja. Collecting Feedback vom End-User. Wie gesagt, dadurch, dass das kostenfrei ist, kann ich auch sowas wie implementieren wie ein Webservice dazwischen. Ja, das muss ich mir selber schreiben allerdings, wenn ich nicht den Team Foundation Server direkt exposen möchte. Ja, und kann direkt in meine Application so Dinge einbauen, die wir ja auch im Visual Studio drin finden, mit diesen Send Smile, Send From. Das kann ich als Feedback machen und kann es theoretisch direkt in den Team Foundation Server reinschippern. Ja. Damit kann ich direkt von meinen End-Usern sozusagen Informationen erfragen. Oder direkt Feedback geben lassen. Ja. Und das direkt gleich in den Team Foundation Server entsprechend klassifiziert hineingibt. Ja. Gut, testing your application. Und jetzt kommen wir nochmal zu Windows Azure. Ja. Auch Windows Azure eignet sich super zum Testen. Ja. Wenn ich einerseits Load-Testing machen will, kann man jetzt mit Windows Azure auch Load-Testing verwenden. Das heißt, wenn ich nicht die Maschinen habe, um ein effektives Load-Testing auf meinen Servern zu machen, kann ich Windows Azure dazu nutzen, hier entsprechend viele Requests zu machen. Ja. Wie gesagt, Azure freizuschalten ist nicht aufwendig, keine Kreditkarte, kein Spending, also ein Spending Limit. Warum sollten Sie die MSDN-Subscription? Ich habe schon vorher gesagt, MSDN-Subscription, warum? Sie haben Support-Calls drinnen, jeder Professional Edition sind 2 Support-Calls drinnen. Angenommen, Sie haben 10 Mitarbeiter, ja? 10 Mitarbeiter mal 2 sind 20 Support-Calls. Ab der Premium Edition haben Sie 4, ja? Dann haben Sie für die 10 Mitarbeiter 40 Support-Calls, ja? Normalerweise lässt man die Support-Calls immer liegen, bis sie ausgelaufen sind. Ja? Also eine MSDN-Subscription läuft ja ein Jahr, ja? Und jedes Jahr kriegen sie neue Support-Calls dazu, ja? die für dieses Jahr gültig sind. Normalerweise wartet man immer bis zum Ende des Jahres und sucht lieber Stunden und Tage lang nach irgendwelchen Fehlern oder wie man was implementiert, ja? Anstatt dass man dort einfach anruft. Ja? Nutzen Sie doch diese Calls, die Sie haben. Ja? Die werden nicht besser, man lässt sie nur liegen. Ja. Das ist so wie mit dem Computer, den man sich nie kauft, wenn man immer wartet, dass man das letzte Modell haben will. Ja. Das wird dann nie was. Ja. Deswegen unbedingt nutzen. Ja. Sie haben auch Priority Foren Support. Ich habe schon vorher erwähnt, es gibt diesen Forum Support. Ja. Den kennen Sie sicher alle Microsoft Foren, wo man nachschauen kann. Es gibt aber auch einen Microsoft Priority Foren Support. Den hat auch jeder MSDN-Subscriber. Der Vorteil von dem ist, wenn ich dort was reinschreibe, kriege ich innerhalb von 48 Stunden eine Antwort. Gut, die Antwort kann mir unter Umständen nicht gefallen, aber ich kriege eine Antwort. Ja? Trainingsvouchers haben sie drin, sie haben Software drin für Development, Test, Evaluierung, je nach Edition natürlich. Ja? Sie haben Access zu dem Store, Office für Production User, Premium zum Beispiel. Ja? Also sind einige Sachen drinnen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie zu MSDN kommen, da ist nochmal der Link drinnen, wie Sie sich zu Ihrem Account kommen. Sie melden sich mit Ihrem Microsoft-Konto an. Mittlerweile hat jeder Mensch ein Microsoft-Konto, eine Live-ID vormals. Und die wird durch ihren MSDN-Administrator sein. Das ist diejenige Person, wahrscheinlich entweder hockt irgendwo im Einkauf oder in der IT-Abteilung. Wenn Sie nicht herausfinden können, wer das ist, bitte schreiben Sie uns über Codefest. Wir finden den, ja, oder die. Ja. Also wir können Ihnen die Kontaktdaten nicht weitergeben, aber ich kann der Person dann schreiben, die Person in Ihrem Unternehmen, bla bla bla, hätte gern Zugang zu Ihrer MSDN-Subscription, wären Sie so nett und würden Sie es dir freischalten. Ja. Man kann auch in einem Unternehmen mehrere MSDN-Administratoren geben. Dann können Sie zum Beispiel Ihren Chef sagen, lieber Chef, willst du nicht MSDN-Administrator werden? Dann könnten wir alle im Team diese Support-Calls nutzen zum Beispiel etc. Ja. Also hier wirklich schauen, dass man die MSDN-Subscription nutzt, die man hat. Das ist sonst wirklich rausgehautes Geld. Ja. Gut, Testing-Werkzeuge. Seit 2010 haben wir eigentlich schon Testwerkzeuge drinnen. Damit können wir automatisierte, manuelle und explorative Tests machen. So, ich gehe jetzt gleich dazu, das zu machen, weil wir haben noch 5 Minuten. Und da zeige ich lieber die Demo her, als dass ich noch etwas länger quatsch. So, jetzt, wir melden uns da ab. Wir melden uns jetzt aus der Item Bar an. Das will mich wohl ärgern. Sign out anyway. So, Item Bar. Test Manager. Connecten das entsprechende Projekt, in dem Fall die Tailspin Toys Collection. Wir wählen hier die Iteration 2, den Testplan aus. Sie können hier Testpläne erstellen. In den Testplänen können Sie hier drinnen Ihre Testsuiten erstellen. Eine Testsuite können Sie aus einem Requirement zum Beispiel stellen. Also Sie können sagen Add Requirement, dann können Sie die Requirements hier suchen. In dem Fall, glaube ich, gibt es einen ganzen Haufen Requirements. Ja. Da können Sie da auswählen und kann sagen Add Requirement zu Plan. Und dann wird hier eine Testsuite hinzugefügt. Oder Sie fügen eine Testsuite einfach nur so hinzu, die keinem Test-Requirement zugeordnet ist. Da drinnen definieren Sie dann Ihre Test-Cases. Wir haben hier zum Beispiel Test-Case 41, Enter Invalid Data in Shopping Cart. Not cause the card to update. Da haben Sie die Schritte drinnen, die Testschritte. Die Schritte, die da drin definiert, das ist normaler Text. Ja? Das ist kein Skript oder irgendwas, das ist ganz normaler Text, der da drinnen steht. Und irgendwo bei einem Step schreiben Sie dann ein erwartetes Ergebnis hin. Ja? Sie können da drin auch Parameter definieren, wie hier zum Beispiel Quantity und hier bei den Parameter Values das definieren in dieser Table. Sie müssen das nicht in der Table eintippen, für die, die es nicht wissen. Man kann das in einem ganz normalen Notepad eintippen, Ctrl-Copy und dann da reinpasten einfach. Dann haben wir üblicherweise zu diesem Testplan noch Konfigurationen, die ich mir zum Beispiel hier. Wozu brauche ich Konfigurationen? Konfigurationen brauche ich dann, wenn ich zum Beispiel Sachen auf mehreren Maschinen austesten will. Web-Applikationen zum Beispiel, die teste ich nicht nur im Internet Explorer. Ja, es gibt einige Firmen, die machen das. Deswegen funktioniert es dann auf einem anderen Browser nicht. Na, aber normal ist es so, dass man, ja, wenn es ein alter IE ist, ein neuer IE, mittlerweile wenn man HTML5 schreibt, einen schönen Code schreibt, geht es sehr wahrscheinlich auf jedem Browser. Trotzdem testet man saubererhafterweise jeden der Major Browsers durch, ja, beziehungsweise man testet auch auf unterschiedlichen Operating Systems. Und das sind die Configurations, die Sie da definieren können. Und wenn wir dann jetzt nochmal auf unseren Testplan schauen, da haben wir jetzt unsere Testfälle. Aber wenn ich jetzt auf Testing gehe, sage ich mir jetzt testen, dann sehen wir, dadurch, dass diesem Testfall zwei Configurations zugeordnet sind, sehe ich jetzt diese zwei Configurations aufgelistet. Der Testmanager kann in Wirklichkeit noch viel mehr. Da gibt es noch das LabCenter dazwischen. Auch das sind Tage an Workshops, die man damit verbringen kann. LabCenter ist ein super tolles Feature, leider nicht so trivial aufzusetzen. Das ist so wie Team Foundation Server vor 5 Jahren. Ja, aufzusetzen von der Komplexität. Ist ein IT-Projekt, kann man fairerweise dazu sagen, ist aber total mächtig. Damit kann ich Testsysteme Provisioning machen, ja, ich kann mir automatisch Testsysteme hochspinnen, virtuelle, physische, kann automatisches Deployment dorthin machen, Testfälle automatisiert dort ablaufen lassen, kann so Dinge machen, wie dass ich dann, wenn ich da sage, run a Testfall, was wir jetzt gleich machen werden, ja, dass wir sagen, run, kann ich run machen, der macht die automatische Connection zu der Virtual Machine, ich teste das in der Virtual Machine, finde einen Fehler, mache einen Snapshot von der Maschine, attach die an meinen Bug dran, schicke den Bug zum Entwickler und der Entwickler connectet sich zu dem Snapshot und kann genau dort fortsetzen, wo der Bug gefunden wurde. Ja. Also viele tolle Spielereien lassen sich damit umsetzen. Man muss nur mal die Zeit nehmen, sich intensiver mit dem Tool zu beschäftigen. Trivialansatz, einfach run, manuelles Testing. Ich gehe sozusagen manuell die Schritte durch. Ja. Starte hier meinen Internet Explorer. Und das erste, was ich machen will, ist die Tailspin Toys Seite aufrufen. Mit Control Windows Q sage ich, ist das erledigt. Also erfolgreich funktioniert. Model Airplanes anklicken, Forced Coffee Flyer anklicken, Add to Cart anklicken. So, Quantity setzen. Ja, ah. Wenn ich da einmal drauf gehe, wird das ins Clipboard kopiert. Jetzt kann ich es damit Ctrl-V einfügen und es wird automatisch ein Data Binding gemacht auf dieses Feld. Gehe jetzt in den nächsten Schritt, irgendwo in den Whitespace hineinklicken und das soll auf 1 geben. Das ist mein Expected. Okay, was passiert? Ja, tatsächlich ist es mit 1. Expected Result ist okay. Klick X, remove das wieder und mach den Browser zu. Jetzt habe ich meine erste Iteration von den Parametern durchgeführt. Jetzt möchte ich das mit einem anderen Wert auch noch ausprobieren. Starte jetzt wieder meinen Test und weil ich ein fauler Mensch bin, sage ich, ich möchte bis daher das bitte automatisiert ablaufen lassen. Wenn ich das vorher aufgezeigt habe, kann ich das jetzt sozusagen einfach abspielen wieder. Theoretisch, praktisch oder auch nicht. Gut, nützen wir diese kurze Zeit der Pause, um hier ein Wasser nachzuschenken. Ja, bei dem Forced Coffee Player bleibt er manchmal hängen, das dürfte ein Bug sein. Bei der Aufzeichnung, er merkt sich normalerweise, also er probiert normalerweise, nur damit man weiß, wie das grundsätzlich funktioniert. Ah, jetzt geht's weiter. Schwitz. Ja. So, nur dass man weiß, wie das grundsätzlich funktioniert. Er nimmt das nicht an der Position vom Mauszeiger, sondern versucht tatsächlich das Element zu finden. Ja. Und da gibt es mehrere Fallback-Mechanismen. Und wenn einer fehlschlägt, ja, das könnte sein, weil ich diese Application nachträglich händisch kompiliert habe, dass sie zu einem Fehler gekommen ist im HTML-Code, dass ich gleich gefunden sozusagen mehrere Mechanismen durchprobiert habe. Das könnte sein, warum er da jetzt hängen geblieben ist. Gut, wir haben auch hier schon den Wert zugewiesen. Q, 0. Ja. Expected Result, 1, passt. Und ich kann hier weitergehen, kann das wieder dann letzten Schritte dann auch automatisiert noch ablaufen lassen und ich bin fertig und kann dann meinen Testfall sozusagen abschließen. Ja. Das ist die eine Geschichte, das ist semi-automatisierte Testen. Wenn ich noch keine Testsuites habe, diese Testfälle dann mal alle zu erfassen, das kostet ja auch Zeit. Ja. Ich muss ja irgendjemand mal hinsetzen und diese ganzen Testfälle erfassen lassen. Ja. User-Interface-Tests sage ich dann gleich. Fangen Sie nicht mit User-Interface-Tests an, solange Ihr User-Interface noch nicht halbwegs stabil ist. Ja? Weil egal, welches Tool Sie einsetzen, egal, ob das unseres ist oder ein anderes, ja? So clever kann das Tool gar nicht sein, weil wenn Sie Buttons auf eine andere Seite verschieben oder sonst irgendwas, schlägt jedes Tool fehl. Ja? Unser Tool ist wirklich relativ clever, um das zu finden, aber wenn Sie sehr viel noch am User-Interface herumdesignen, fangen Sie nicht mit User-Interface-Tests an. Es gibt noch einen zweiten Ansatz, der nennt sich exploratives Testen. Wenn wir jetzt nochmal auf Fabric and Fiber Collection zum Beispiel gehen, dann einen neuen Testplan anlegen, explorativ, der agile Ansatz, Sachen zu testen. Ich habe eigentlich noch gar keinen Plan, ja, teste es aber regelmäßig. Das ist so, wie die meisten Leute arbeiten, entweder sie arbeiten mit einem Excel-Sheet oder sie sagen, teste mal, ob es geht, ja. Das Schlimme bei dem Testen ist, jeder Tester testet dann an anderen Tagen ein bisschen anders. Manche Sachen lässt man aus, manche Sachen testet man dem einen Tag gut, manche weniger. Gut wäre es, wenn man die Sachen in irgendeiner Form dokumentieren könnte. Und das ist da, wo jetzt das explorative Testen mir helfen kann. Wenn ich sage jetzt exploratives Testen, ich starte das. Machen hier auch gleichzeitig ein Recording. Gehen hier in Fabric and Fiber. Gehen hier zum Beispiel in das Ticket hinein, in dem Ticket da drinnen, da sehen wir, das ist created by Jonathan Carter und assigned to Drew Robbins. Und jetzt sage ich Delete und auf einmal fehlen diese Werte da drinnen. Das ist ein Bug. Screenshot. By and assigned to is none. Das ist nicht richtig, ja. Jetzt kann ich da sagen, create a bug. Und das Nette da drinnen ist, jetzt kann ich sagen, okay. Deletion Confirmation Page. Das Nette ist, dass er jetzt die ganzen Schritte schon aufgezeichnet hat. Die kann ich da übrigens ändern, falls mir die nicht passen. Und sehe eine komplette Liste, auch mit so Mini-Screenshots, wo habe ich hingeklickt. Und auch meine Observations, Action Log, System Information. Wenn ich eine Videoaufzeichnung dazu gemacht habe, dann würde ich auch die Videoaufzeichnung da drinnen sehen. Auch das ist möglich. Und kann dann sagen, Save. Und ich kann sagen, Save and Create Test. Ja, man kann es auch einer Person geben. Save and create test. Und ich mache gar keinen Testfall dazu. Ja? Make sure that not. Control paste. Ja? Dann habe ich hier meinen Testfall und kann hier beim Expected Result reinschreiben. Das will ich eigentlich nicht, den Step, den kann man noch rausnehmen. Delete link. Make sure created by an assigned to is not none. In deletion confirmation page. Save and close. Und habe jetzt hier Bug 271, 272 und 273 sozusagen angelegt. Ja? Das geht auch bei Desktop-Applikationen, geht auch bei WPF-Anwendungen, bei WinForms-Anwendungen, bei Java-Anwendungen, was auch immer sie so haben. Ja. Wo es schwierig ist, wenn eine Applikation ihr UI selbstständig zeichnet, ja, dann kann man nur auf Positionen gehen, weil wenn sie einen Graph haben oder wenn sie eine Grafik einblenden, ja, dann ist es schwierig für ihn, da hat er keine Controls, die er finden kann. Gut, End-Testing. So, wir überziehen jetzt noch 5 Minuten, wenn es recht ist. Möchte ich nämlich noch herzeigen, wie man Tests automatisieren kann, ja? Wie man Coded UI Tests schreiben kann. Und dann nehmen wir das Tailspin Toys Sample her. Und einfach mal kurz auf die Tailspin Toys Seite. Developer Iteration 2 in unseres. Dann schreiben Sie sogenannte Coded UI Tests. Verfügen wir einfach der Solution mit Add New Project. Der Test finden Sie Coded UI Test, sondern nicht in Visual Basic. Die Fehler fallen nicht nochmal rein. Coded UI Test Project 1. Okay. Also normalerweise würde ich es vielleicht irgendwie sinnhaftiger benennen. Und das erste, was ich mir hier vorschlägt, ist, dass ich meine Action entweder aufzeichnen kann mit einem eigenen Tool oder ein bestehendes Existing Action Recording verwenden kann. Und das, was ich vorher in den Testmanager gemacht habe, da kann ich ja die Sachen aufzeichnen, was ich vorgesehen habe. Kann ich sagen, okay, ich möchte das verwenden. Und so möchte ich das vom Testfall 41, das ist das, was wir vorher gemacht haben, verwenden. Nehme das und sage, okay, generieren wir das bitte. Dann generiert ihr mir jetzt automatisch einen Code. Und in vielen anderen Testtools haben sie Script-Code mit einer eigenen Skriptsprache. Hier haben Sie einfach C-Sharp oder VB-Code, je nachdem, was Sie für einen Projekttyp auswählen. Sie bekommen hier auch eine sehr schöne Bezeichnung, im Wesentlichen eine bisschen andere Darstellung von den Texten, haben wir wirklich sehr schön stehen oben, HTML, Tailspin, DAWs, bla bla bla. Ja. Worauf Sie natürlich achten sollten ist, wenn das zum Beispiel Aufzeichnung ist, wo Sie auf einen Button im Explorer drücken, dann sollten Sie natürlich auch schauen, dass dieser Button im Explorer in den jeweiligen Testsystemen auch immer zur Verfügung steht. Ja. Ansonsten starten Sie es, indem Sie die URL eintippen, dann ist es auf der sicheren Seite. Was wir da drinnen machen müssen, sobald dieser Whitespace hier geklickt wird, brauchen wir jetzt eine Assertion. Ja? Und wir wissen ja schon, dass ich ein schreibfauler Mensch bin. Und ich will jetzt da nicht Code schreiben müssen, deswegen sage ich Generate Code und use diesen UI Test Builder. Geht da rein, startet die Tailspin Toy Seite, Airplanes, Fourth Coffee Flyer, Add to Chart. Dieses Feld will ich hier validieren, den Crosshair da drauf. Und wir haben hier Text irgendwo da. Add assertion is equal to 1 und wenn nicht, is not equal. Okay. Generate code. Wie soll die Methode heißen? Make sure it's small. Add and generate. Setzen und dann haben wir da Make sure it's one. Und auch da, wenn man da dahinter geht und mit Goto Definition lang genug reinschaut, sieht man dann irgendwo die lange Liste an Dingen, wie versucht es auch zu finden. Dann kann man das kompilieren. Auch in den Test Explorer. Fertig kompiliert. So, haben wir noch, wie viele T-Shirts haben wir noch? Also eine Person, einer hat glaube ich schon ein T-Shirt sich noch gut geschrieben gehabt, glaube ich. Das legen wir mal auf die Seite. So. Stellen wir noch eine Frage. Ja. mal in diese Richtung wieder, was ist das häufigste Testing-Tool, was eingesetzt wird? Excel ist richtig, ja. Also Excel und Word ist eigentlich das meist eingesetzte Tool, was man verwendet. So, da haben wir ein T-Shirt. So, was haben wir da für eine Frage hineinstellen jetzt noch? Das ist mittlerweile schon fertig, aber lassen wir das mal laufen. Coded UI-Test. Unselected Test. So, wie wäre jetzt das letzte T-Shirt los? Was könnte ich noch für eine Frage stellen? Ja. Wer stellt, also aufzeigen, ja. Wer stellt mir sicher, dass ich zu meiner MSDN-Subscription komme? Wen muss ich fragen gehen? MSDN-Administrator, genau. Auch Sie können sich dann ein T-Shirt abholen. Die anderen hier können sich dann nachher ja, ihre entsprechenden Kopfhörer abholen. Wir haben jetzt noch zwei Sachen. So, wer hat noch nichts bekommen? Da hinten. Ja, Entschuldigung. Da, der auch am schnellsten. Ja, da hat schneller zugegriffen. So. Gut. So. In der Zwischenzeit, es läuft hoffentlich schon. Jetzt hängt er da wieder bei dem Fourth Coffee Flyer. Da wird er dann jetzt auch noch drüber gehen, werden wir dann sehen, aber bis dahin ist er schon mal gekommen. Genau. Geht da durch und lasst es jetzt sozusagen die einzelnen Teststeps sozusagen durchlaufen, bis sozusagen der Coded UI-Test durchgelaufen ist. Und diesen Coded UI-Test kann ich dann auch wieder in meine Testumgebung deployen. Und in letzter Konsequenz, dann habe ich damit sozusagen automatisierten User Interface Test auch abgebildet. Gut, in dem Sinne wären wir dann am Ende der Session angelangt. Wie gesagt, Sie können sich dann nachher noch diese Plakate nehmen. Gummiringel gibt es da, ja. Wenn die Plakate aus sind, ich hole gerne noch welche von oben. Wir haben hier auch diese Foldermappen, wo Sie noch weitere Informationen finden. Übrigens ist uns leider ein kleiner Druckteufel passiert. Dann erwähne ich nochmal ganz kurz. Wenn Sie sich wundern, warum Premium so viele Features hat, dann liegt das daran, dass wir Premium und Ultimate vertauscht haben bei den Kasteln rum, ne? Beim automatischen Alignen. Ne? Typischer Fehler, ja. 500 Stück davon gedruckt, können wir jetzt alle. Ja. Gut. In dem Sinne, Dankeschön, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen was Neues gebracht. Ich freue mich, wenn Sie auf Codefest vorbeischauen und dann nachlesen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.